Meine Lieben, ich begrüße euch zum 43. Vortrag zur Apokalypse. Und wie üblich geht's los mit dem sehr schönen und auch langen Wochenspruch. Es festigt sich Gedankenmacht im Bunde mit der Geistgeburt. Sie hält der Sinne dumpfe Reize zur vollen Klarheit auf. Wenn Seelenfülle sich mit dem Weltenwerden einen will, muss Sinnesoffenbarung des Denkens Licht empfangen. Also es geht darum, dass eben zu Weihnachten in der dunkelsten Zeit des Jahres äußerlich gesehen im Inneren am stärksten das Geisteslicht erwachen kann, sag ich mal. Also das Bewusstseinslicht auch. Und aus dem heraus entsteht dann aber die Gedankenmacht, die sich festigt. Und diese Gedankenmacht ist jetzt notwendig, um die eigentlich zunächst einmal dumpfen Reize der Sinne zu ergreifen. Weil wenn wir völlig gedankenlos in die Welt schauen, kriegen wir eigentlich in Wahrheit nicht sehr viel mit, im Detail. Man muss sie eigentlich ergreifen. Uns fällt es oft nicht auf, weil man meistens gar nicht jetzt so bewusst denken muss, aha, ist das und das, sondern man sieht einfach, ist ein Baum, ist eine Fichte, ist eine Buche oder sonst etwas. Aber das heißt, dass ich sofort schon den Begriff dazu in mir drinnen habe und ihn dazustelle und dadurch erkenne ich erst, dass es eine Buche, eine Fichte oder sonst etwas ist. Und also bei all den Dingen, die uns vertraut sind, geht es fast automatisch, kann man sagen. Auffallen tut es einem eigentlich nur dann, wenn man etwas sieht, das man nicht kennt. Irgendein Schatten, der wo ist oder kann ich noch nicht definieren, was das ist, dann sehe ich eigentlich aber auch nicht so genau die Details noch. Das fällt mir noch gar nicht auf. Wenn ich wenigstens dann erkenne, aha, ist er rund, ist kreisrund. Ah, dann weiß ich zwar immer noch nicht, was es genau ist, aber kreisrund jedenfalls erkenne ich. Also um wirklich Klarheit in der Sinneswahrnehmung zu bekommen und zur vollen Wirklichkeit nämlich zu kommen, muss ich es auch mit dem Denken ergreifen. Das ist einmal das Erste. Das ist nämlich das, was der Rudolf Steiner auch sehr deutlich in seiner Philosophie der Freiheit schildert. Dass wir also zwei Erkenntnisquellen haben. Die eine ist die Beobachtung, beispielsweise durch die Sinne nach außen, und andererseits das Denken. Und beide liefern uns aber zunächst einmal noch nicht die volle Wirklichkeit, weil zum Beispiel der Gedanke eines Pferdes ist noch kein Pferd, auf das ich mich draufsetzen kann. Das war praktisch, aber das spielt's nicht. Also das heißt, ich brauche zu dem Gedankenpferd auch die Wahrnehmung, die entsprechende, weil dass das Pferd eben wirklich draußen ist. Und diese zwei Dinge aber kommen, erst wenn die zusammenkommen, dann bin ich mir bewusst, aha, Pferd, das ist ein Pferd. Ansonsten ist es im Grunde irgendeine so indifferente Wahrnehmung. Wir kommen heute als erwachsener Mensch sehr selten in die Situation, wo das ganze Panorama vor uns im Grunde noch völlig unbegriffen ist und daher nicht wirklich gefasst werden kann. Und das Umgekehrte davon ist aber, dass wir dann in der Regel als Erwachsener auch nur das sehen, was wir erwarten zu sehen. Und über die anderen Dinge schauen wir hinweg. Das, weil wir sehen eh so viel, dass wir kennen, das schnappen wir uns heraus sozusagen. Da ist das Denken mitbeteiligt, das so ganz mit fertigen Begriffen im Grunde schon kommt und ergreift es halt draußen. Aber was da eigentlich für feine Schattierungen noch drinnen sein könnten und für feine Details, um die kümmern wir uns gar nicht. Die sind im Grunde für unser Bewusstsein daher auch gar nicht wirklich vorhanden. Die verschlafen wir einfach. Und wenn man ehrlich ist, bei so vielen Dingen, an denen man tagtäglich vorbeigeht, man verschlaft sie. Man begegnet dem Nachbarn, nachher denkt man sich, fix, was hat der angehabt heute? Ja, na, so genau weiß ich es gar nicht. Dabei habe ich 5 Minuten mit ihm gesprochen. Kann ohne weiteres passieren. Prüft euch selber mal, wie es euch da geht. Oder die Schaufenster, an denen man vorbeigegangen ist. Man sieht so viele Dinge da drin und hat sie doch nicht wirklich bewusst gesehen. es zieht vorüber. Also damit man es wirklich ergreifen kann, muss das Denken dazukommen. Also auf das läuft dieser Spruch hinaus. Und jetzt schön drinnen ist auch der Satz, wenn Seelenfülle sich mit dem Weltenwerden einen will. Also da wird es jetzt noch reicher. Also ich bringe eigentlich meine ganze Seelenfülle, mein ganzes Innenleben dem entgegen, um dieses Innere zu vereinigen mit dem, was draußen in der Welt eben Weltenwerden ist. Also auch die Welt in ihrer Veränderung, in ihrer Umgestaltung, in ihren Wachstumsprozessen und so weiter. Aber es hängt immer davon ab, dass ich innerlich auch aktiv sein muss. Also hier eben letztlich sogar mit der ganzen Seelenfülle. Und zum Schluss im letzten Satz, die Basis aber dazu, es muss dazu die Sinnesoffenbarung des Denkens Licht empfangen. Also das beides gehört zusammen. Man darf sich dabei nur unter Denken auch nicht immer nur abstraktes Denken vorstellen, so das knochentrockene, weiß ich nicht, mathematisch-logische Denken. Das ist in vielen Fällen nicht angebracht. Denken kann ja sehr, sehr unterschiedlich ausgeführt werden. Ich meine, man kann in Bildern denken, in Formen denken. Schon allein, wenn ich reine Geometrie betreibe, ja, dann kann ich es am Blatt Papier zeichnen, vielleicht mit Zirkel und Lineal, aber ich kann mir es auch innerlich vorstellen. Und ich kann innerlich sozusagen hantieren mit diesen Vorstellungen, wenn man es halt kann. Es ist natürlich leichter, wenn ich es vorne am Papier vor mir habe, dann muss ich mich nicht so darauf konzentrieren, da muss ich nicht so starke Gedankenkontrolle machen, dass mir das Dreieck nicht entschwindet oder nicht in der nächsten Minute schon ein anderes Dreieck daraus geworden ist. Weil Dreieck ist ja schon wieder so ein fader Allgemeinbegriff. Es gibt so viele Dreiecke, habe ich jetzt bewusst gesagt, Fahrt. Nein, es ist gar nicht Fahrt, so ein Dreieck. Ein Dreieck kann hochinteressant sein, wenn man es in seiner Verwandlung verfolgen kann, spitzwinkelig, stumpfwinkelig, gleichseitig und so weiter, rechtwinkelig. Und jedes hat seine eigene Qualität und doch haben alle diese Dreiecke gewisse Gesetzmäßigkeiten gemeinsam. Zum Beispiel in jedem ebenen Dreieck ist die Winkelsumme 180 Grad. Und das ist was man sich eigentlich sehr leicht auch innerlich vorstellen kann. Das kann man ganz geometrisch beweisen. Man braucht nur einen Gedanken, sich so ein Dreieck vorstellen, beliebiges Dreieck, ist wurscht, ob das schiefwinkelig, gleichseitig ist, ist ganz egal, mit jedem funktioniert das. Und dann verschiebe ich in Gedanken die Grundlinie, die ich halt gewählt habe, durch die obere Spitze. Und dann sehe ich, naja, der obere Winkel, der ist sowieso da, aber der Winkel, der dann hier auftaucht, ist der Winkel da unten. Und umgekehrt. Also geben alle drei Winkel zusammen genau einen gestreckten Winkel, nämlich die Gerade, die ich darauf verschoben habe. Also der Winkel plus der Winkel plus der Winkel geht sich genau auf 180 Grad aus. Ich weiß es, für Nicht-Mathematiker oder Nicht-Geometer ist jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ihr könnt es euch aber ja zu Hause auch irgendwo aufzeichnen. Dann ist es etwas leichter. Und dann braucht man eigentlich nur schauen. Die Griechen haben zum Beispiel Geometrie oder überhaupt Mathematik im Grunde so betrieben, indem sie eine Zeichnung gemacht haben, eine geometrische Zeichnung. Sie haben oft auch arithmetische Sachen so bewiesen. Dann ist nur die Zeichnung da und daneben steht, siehe. Also schau hin, dann siehst du es. Hoffentlich. Aber da geht es eben darum, nicht das fertige Ergebnis zu sehen, sondern wie das zustande kommt. Das heißt, ich muss dann trotzdem, selbst wenn ich das fertige Bild vor mir habe, am Papier, muss ich innerlich den Prozess, wie das Bild entsteht, nachvollziehen. Dann habe ich rein in Bildern, in geometrischen Formen gedacht. Da brauche ich kein einziges Wort dazu. Da muss ich nicht denken, gerade, Winkel, sondern ich stelle es mir einfach vor. Das heißt, ich zeichne im Vorstellungsraum, wenn man so will. Der Einstein hat von sich gesagt, er denkt in Musik, musikalisch. eigentlich seine wirklichen Eingebungen hat er auf musikalische Art. Also er denkt in Musik und das stimmt aber auch. Weil so Formeln, man merkt immer, wenn eine Formel stimmt, die hat eine gewisse Harmonie in sich. Und das kann man durchaus musikalisch erleben. Und man merkt, wenn die noch so irgendwie so unelegant, so eckig, so unharmonisch ist, es kommen zwar irgendwie eh die richtigen Zahlenwerte heraus, aber irgendwie ist das noch nicht die optimale Form. Da passt was noch nicht ganz. Ja, der Einstein war sehr musikalisch, hat immer gespielt mit der Geige, also ein sehr feines Gespür dafür gehabt. Also das ist ja oft, also mathematische Fähigkeit, musikalische Fähigkeit hängen oft zusammen. Ja, so viel steckt in dem Spruch da drinnen. Ich lese ihn das zweite Mal. Es festigt sich Gedankenmacht im Bunde mit der Geistgeburt. Sie hält der Sinne dumpfe Reize zur vollen Klarheit auf. Wenn Seelenfülle sich mit dem Weltenwerden einen will, muss Sinnesoffenbarung des Denkens Licht empfangen. Des Denkens Licht. Ist natürlich kein äußeres Licht, das Gedankenlicht. Das nämlich die Zusammenhänge erhellt im Grunde. Und bei Denken hat ja immer auch was damit zu tun, dass man die Dinge, die in der Sinneserfahrung eigentlich zunächst einmal als getrennte Sachen mir entgegenkommen, in ihrem Zusammenhang erkennt. Also einerseits dient das Denken dazu zu unterscheiden, aha, rund, eckig, links, rechts und so weiter, aber dann geht, das ist der erste Prozess, das ist die Zersplitterung, dadurch wird also so das einheitliche Sinnespanorama, das kleine Kind erlebt es eigentlich nur so. Wenn es ganz klein ist, wenn so ein Baby das erste Mal die Augen aufmacht, braucht man nicht denken, dass es schon wirklich genau wahrnimmt, was da ist. Das ist alles noch ganz, ganz verschwommen, hell, dunkel irgendwie. Aber die Konturen kann man nicht fassen. Weil um die Konturen zu fassen, muss man eigentlich sie mit den Augen zeichnen. Nämlich interessanterweise. Also wir haben einen eigenen Formensinn, der eigentlich unser Eigenbewegungssinn ist. Und den führen wir zum Beispiel aus mit den Augen. Wir tasten mit den Blicken die Gegenstände ab. Dadurch erfassen wir es die Formen. Das ist ein ganz aktiver Prozess, nur merken wir es normalerweise nicht. Aber das Kind muss das alles erst lernen. Also das heißt, am Anfang kriegt es damit, grässlich grelles Licht. Sagt natürlich nicht grelles Licht, denkt sich's auch nicht, aber er erlebt nur hell und schmerzlich vielleicht sogar fast. Man muss sich vorstellen, wenn da die Neonröhren da im Kreissaal oder irgendwas ist, das muss ja entsetzlich sein, wenn man das sieht. Das ist nichts Harmonisches. Oder halt dann Dunkelheit, die fehlen jedes Eindrucks. Das ist so das Erste, was sie differenziert. Hell, dunkel. Wie auch immer. Also ist ein langer Weg, bis man in den Sinnen wirklich wach wird. Und über die Sinne haben wir das letzte Mal auch sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und ich möchte sogar ein bisschen anknüpfen daran, weil es für uns als weiteres Thema, glaube ich, wichtig ist, weil wir heute ja in der Zeit stehen, wo wir alle diese Dinge, die wir unbewusst können oder ganz selbstverständlich können und tun tagtäglich mit dem Bewusstsein, naja, durchleuchten sollen, mit dem Bewusstsein begleiten können sollen. Das heißt nicht, dass sich das Bewusstsein immer einmischen muss und glauben muss, es weiß alles besser sozusagen, aber es sollte immer mehr mit dabei sein. Da würden wir die Welt noch viel, viel intensiver und viel reicher wahrnehmen, auch die Sinneswelt draußen. Und eben gerade die feinen Details, die sichtbar sind, die vielleicht dann nur Experte, weiß ich nicht, der Botaniker sieht nicht nur eine Tanne, sondern der sieht genau, welche Unterart das ist, ob die gesund ist, ob die krank ist, auf welchem Boden die wächst, ob der passend ist oder nicht. Der braucht nur hinschauen und sieht es eigentlich. wir, keine Ahnung, ja, ein bisschen müde schauen die Blätter aus vielleicht. Das ist es schon, oder die Nadeln. Aber wenn man vertraut ist damit, geübt ist darin, dann sieht man auf einen Blick viel, viel mehr. Das heißt, dann kommt Wahrnehmung und Begriff so schnell zusammen, dass man gleich die Wirklichkeit ergreift damit. Und viel voller sie ergreift. Und je nachdem, wie aktiv man ist, umso mehr Wirklichkeit ergreift man, oder man ergreift halt nur die Oberfläche, wenn man halt nur sehr flüchtig hinschaut und es nicht entsprechend ergreift. Und in dieser Tätigkeit des Ergreifens, da spielt auch der Ätherleib eine wichtige Rolle. Erstens einmal, weil der Ätherleib ja wirklich mit den Denkkräften ganz stark zusammenhängt. Eigentlich ist die Denktätigkeit eine ätherische Formbildetätigkeit. Also wenn wir denken, bilden wir ätherische Formen. Es passiert im Grunde dasselbe, was passiert, wenn unser Organismus gebildet wird. Nur da entsteht jetzt nicht ein seelisches Bild, sondern da entsteht halt tatsächlich der Körper und wird in seiner Form plastiziert und wieder regeneriert, modelliert. Wenn wir das ein bisschen davon vom Körper lösen, dann bleibt aber trotzdem dieser Bildeprozess da, und der hat alle Bildekräfte, unser Ätherleib hat ja im Grunde alle Bildekräfte in sich, die sich auch in der Natur draußen finden. Da gibt es eigentlich nichts, was da nicht drinnen wäre im Ätherleib. Also wir haben eben genauso auch die Kräfte drinnen, die die Pflanzen bilden, nur wirkt sich's bei uns halt nicht so auf, dass da irgendwo die Blätter zu sprießen beginnen. Das wäre wahrscheinlich komisch irgendwie. Aber wir können sie im Denken sprießen lassen, sozusagen. Und daher eigentlich können wir uns erst den Begriff einer Pflanze bilden. Damit hängt es zusammen. Und wenn Goethe dann von seiner Urpflanze spricht, die er sieht, dann sieht er wirklich diese ganze ätherische Urgestalt im Grunde, die die verschiedensten Pflanzen draußen bildet. Es ist dieselbe Kraft. Da ahnt er sie zumindest irgendwo. Ich meine, beim Goethe ist es ja immer so, er sagt es ja selber, sinnlich, übersinnlich schauen. Es ist so an der Grenze. Er sieht im Sinnlichen das Übersinnliche, das Gestaltende drinnen. Und das ist eigentlich die Äthersphäre, die dahinter steckt. Aber die haben wir auch in uns, und darum können wir es ergreifen. Und eben wirklich alles, was in der Natur drin ist, alle diese Ätherkräfte, zumindest im Extrakt haben wir sie. In der Natur sind sie halt dann oft ganz einseitig und dort besonders stark hervorstechend. Aber wir im Kleinen haben wir alles, die ganze Natur. Ist auch kein Wunder, weil eigentlich das Leben auf der Erde so entstanden ist, dass der Mensch es eigentlich nach und nach aus seinem Wesen herausgesetzt hat. Und ein bisschen was hat er sich aber behalten. Und das ist das Band, das uns mit der Welt draußen verbindet. Also, das heißt, wenn man sich fragt, ja, wieso kann ich denn überhaupt nachdenken über die Dinge draußen? Und wieso funktioniert das überhaupt? Ja, weil es dieselben Kräfte sind in Wahrheit. Dieselben Kräfte, die in unserem Denken wirken, sind die, die die Pflanzen bauen, die, ja, von mir aus sogar bis in die Kristalle hinein, weil das eh schon mal erzählt, der Kristallisationsprozess ist eigentlich auch noch ein lebendiger Prozess, der nur dann zur Erstarrung kommt, wenn der Kristall fertig ist. Aber da ist auch eine formende ätherische Tätigkeit mit noch drinnen. Nämlich vor allem, was diese feinen Unterschiede der Kristalle ausmacht. Schneekristalle. Das Bauprinzip ist bei allen gleich, dass der 6-Stern mehr oder minder. Außer wenn es ganz verkümmert ist, ist ein Dreieck, das kann einmal vorkommen. Dann ist aber wirklich ganz verkümmert. Aber 6-Stern sind es ansonsten immer. Und trotzdem schaut jeder einzelne Kristall anders aus. Die Gesetzmäßigkeit ist die gleiche und trotzdem unterscheiden sie sich individuell. Und genau diese Dinge macht der Ätherleib. Also die Ätherkräfte, sagen wir so, der Kristall hat keinen eigenen Ätherleib, da wirkt der Äther von außen. Aber der gestaltet es eigentlich, dieser lebendige Prozess, das spielt mit. Das wirkt hinein in der Art, wie sie zum Beispiel die Feuchtigkeit niederschlägt und so weiter. Überall sind die Ätherkräfte drinnen, die gestaltend wirken. Das sind Dinge, die im Großen und Ganzen in den Naturwissenschaften heute noch wenig beachtet werden, weil man sagt, ja, da spielt halt ein bisschen der Zufall hinein und damit die Gesetzmäßigkeit aber kennen wir, Sechsstrahligkeit des Schneesterns. Und man ist froh, das ist also eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, die zieht sich durch. Aber die Feinheiten, das ist jetzt sehr grob gesagt, aber die Feinheiten, die Variationen, das ist nicht bloßer Zufall, sondern da sind gestaltende Lebenskräfte drinnen. Das ist das Interessante nämlich. Also das wird für die nähere Zukunft sehr wichtig werden, denke ich, zu erkennen, dass unsere Naturwissenschaft noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich meine, man träumt ja jetzt immer von der Weltformel, jetzt eh schon seit über 50 Jahren oder was. Also das Ideal sozusagen, eine halt ordentliche, tolle Formel, aus der man alles entwickeln kann, alles verstehen kann, was sich zumindest in der physikalischen Welt abspielt. Das ist, ja, ist Gutes zu suchen, aber es ergreift erstens nur das Tote und es ist halt vollkommen abstrakt im Grunde. Und das Spannende in der Natur sind aber jetzt die Variationen der Gesetzmäßigkeit. Das, was man dann eben für Zufall hält, ja, pf, und interessiert sich nicht weiter dafür. Ja, also da sind ganz spannende Dinge drinnen und eben zum Beispiel gerade bei den Kristallbildungen geht es bis zum Lebensäther hinauf. Da wirkt der Lebensäther gestaltend, das ist die höchste, feinste, gestaltungsmächtigste Ätherkraft überhaupt. Die ist erst auf der Erde entstanden und das ist die einzige, die eben wirklich bis ins Feste oder Festwerdende hineinwirken kann. Der Klangäther schafft es zum Beispiel nicht. Der Klangäther ist der, der sehr rhythmisch-harmonische Strukturen erzeugt. Und zwar ganz egal, ob das in räumlichen Mustern ist, ob das Klangmuster sind, also zeitliche Muster. Ganz egal, da wirkt der Klangäther mit. Und natürlich auch in Schwingungen äußert sich das dann nach außen hin. Aber da kommt es eben auch wieder auf die feinen Abweichungen vom strengen Gesetz an. Also das strenge Gesetz ist immer das Erstorbene im Grunde. Die ganzen Formeln, wo ich ganz klar, ich setze die Messwerte ein und dann kommt genau ein Ergebnis raus und nicht anders. Gut, okay, Messfehler ist vielleicht drinnen, also ein bisschen eine Bandbreite hat man, aber im Prinzip kann ich es exakt berechnen, in vielen Fällen. Ja, aber dann habe ich nur das Tote. Das Lebendige ist immer wieder ein bisschen daneben. Bei jedem ein bisschen anders. Das ganze Planetensystem ist so gebaut. Daher kann man es in Wahrheit auch nicht längerfristig vorherberechnen. Und nicht nur, weil da so viele Himmelskörper schweben. Es gibt ja hunderttausende Planetoiden und Monde, wie viel es da gibt. Weiß ich nicht, wie viel der Jupiter schon hat, über 60 oder so, glaube ich, die man entdeckt hat. Und was, vielleicht kommt der Komet dann noch einmal durch oder sonstiges. Kleinplaneten, die es gibt. Man hat ja früher gezählt, also Uranus, Neptun und dann noch der Pluto draußen, also diese ganz äußeren Planeten, bis man den dann vor ein paar Jahren degradiert hat zum Zwergplaneten, den Pluto. Dabei ist er auch nicht so viel kleiner als andere. Aber warum? Weil man drauf gekommen ist, ja, da gibt's ja noch x andere da draußen. Da gibt's noch etliche andere draußen, die eigentlich auch so von der Größenordnung gleich sind und die man halt erst später entdeckt hat. Aber die haben halt alle nicht mehr so regelmäßige Bahnen. Da ist alles sehr, 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 sehr variabel. Also gibt's Zwergplaneten, es gibt Kleinplaneten. Man unterscheidet ja x Dinge. Aber dieses ganze System ist nicht vorherberechenbar, langfristig. Kurzfristig gibt's Näherungslösungen, die passen. Langfristig weiß man in der Astronomie und Astrophysik ist exakt lösbar das Zweikörperproblem. Das heißt, wenn sich zwei umeinander bewegen. Beim Dreikörperproblem, wenn nur ein dritter dazukommt, ist schon aus. Ist schon aus. Es gibt gewisse Regelmäßigkeiten, Sonderfälle, die man ausrechnen kann. Aber im Prinzip, im Allgemeinen ist es nicht mehr exakt lösbar. Nur mehr Näherungslösungen. Da kommen teilweise sehr interessante Sachen raus. Mit dem beschäftigt sich die Chaos-Theorie zum Beispiel, weil da gibt's Lösungen, also so stabile Orbits, die mit großer Wahrscheinlichkeit eingenommen werden, wenn sich der Planet dem Orbit nähert, und andere sind aber ganz chaotisch, da schwankt's hin und her, bis vielleicht irgendwo anders einen stabilen Orbit findet. Also das sind so Übergangsding, aber da scheinen schon halt irgendwo die Ätherkräfte durch. Die machen nämlich genau das, dass sie diese Variabilität bringen. Nicht starres Gesetz, sondern ein Grundgesetz, aber in praktisch unzählbaren Variationen. Das macht den Reichtum der Natur auch aus. Im Grund gibt's bei den Tieren, im Tierreich im Grund, was ist der Grundbauplan der Tiere? Aller Tiere gemeinsam, der Mensch. Also wenn man die Tiere verstehen will, braucht man sie nur anschauen beim Menschen und dann schaue, wie tritt es in völliger Einseitigkeit, vielleicht mit manchen Weglassungen, bei den Tieren auf. Also bleiben wir mal bei den Säugetieren, da ist besonders deutlich. Aber man kann weiter auch noch gehen. Weil wir haben die Reptilien auch genauso in uns, im Gehirn zum Beispiel. Wir haben ein Reptiliengehirn. Das ist halt der primitivere Teil. Also vom Menschen aus kann ich die Tierwelt sehr gut verstehen. Und wirklich verstehen, weil eben auch die Ätherkräfte haben, die unseren Organismus bauen, aber eben auch die Tiere da draußen. Darum kann ich das verstehen, aber ich muss aber dann eben auch sehen, trotzdem, jeder Mensch ist anders und auch jedes Tierexemplar ist nicht genau gleich aus einer Gattung. Auch sie unterscheiden sich leise. Der Unterschied ist nur, der Mensch wird dadurch, dass sein Ich an der Organisation arbeitet, dadurch wird er mit der Zeit immer mehr zum Schöpfer seiner individuellen Gestalt. Beim Tier ist es anders. Da gibt es das individuelle Ich nicht drinnen. Ich meine, wir merken es bei Menschen, zum Beispiel die Gesichtszüge. Die Gesichtszüge hängen sehr stark davon ab, wie wir sie bilden. Ich glaube, ich habe das schon irgendwann einmal erzählt. Dann ist es interessant, die Ähnlichkeit der Kinder mit den Eltern hat nichts mit der Vererbung zu tun. Außer gewisse Dinge, wie zum Beispiel Ohrläppchen oder solche Sachen, die sind genetisch veranlagt. Aber der ist ja dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten. Erstens wird man merken, ein paar Monate vorher war ja der Mama wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist schon mal komisch, also es ändert sich mit der Zeit. Aber das Spannende ist, es geht auch mit Adoptivkindern, wo keine genetische Verwandtschaft da ist. Ich habe den Namen vergessen, irgendein Wiener Psychologe hat das vor Ewigkeiten, ich glaube in den 70er Jahren, einmal untersucht, weil der hatte in seinem Bekanntenkreis einfach viele Elternpaare, die auch Kinder adoptiert hatten. Und der hat sich gewundert, der schaut ihn aber trotzdem ähnlich, den Zieheltern. Wieso ist das? Ja, es ist ganz einfach, weil es die Gesichtszüge und damit auch wirklich die Gesichtsform bis zu einem gewissen Grad entsteht durch Nachahmung. Wir ahmen einfach die Erwachsenen, die Eltern nach. Und dadurch formen sich die Feinheiten. Natürlich ist eine gewisse Grundvorgabe, aber dann orientieren wir uns an dem, was wir sehen. Und erst je älter wir werden, desto mehr formen wir dann wirklich unser ganz individuelles Gesicht, unsere ganz individuellen Gesichtszüge. Und da liegt aber dann auch irgendwie alles das drinnen, wie wir gelebt haben, was wir erlebt haben, das zeigt seine Spuren im guten und im schlechten Sinn, wie auch immer. Und das heißt, das sieht man einem Menschen daher auch an. Und das heißt, da kommen aber erst an die ganz interessanten Sachen heran. Das sind Dinge, wo auch wieder die Lebenskräfte eine Rolle spielen, weil es ist ein lebendiges Gestalten. Der eigentliche Nachahmer, im Grunde der Formbildner, der das dann wirklich tut, das ist der Ätherleib, das sind die Ätherkräfte in uns. Die machen das beständig. Und sie orientieren sich auch immer an der Welt draußen, daher jedes Lebewesen, in dem es wächst, zum Beispiel als Pflanze an einem bestimmten Ort, ja sicher spielt die Bodenbeschaffenheit eine Rolle und so weiter, aber es nimmt auch die Formbildekräfte auf, die in der Umgebung sind. Also das heißt die Landschaft, wie sie geartet ist und diese Dinge. Das geht ein. Und vielleicht sogar der spezielle Platz, ein anderer Baum steht ein paar Meter weiter und kriegt ein bisschen eine andere Charakteristik. Dem Laien wird es vielleicht nicht auffallen, aber es hängt davon ab, wo steht der, welche anderen Bäume stehen in der Nähe. Also er versucht sich sozusagen ja anzugleichen in gewisser Weise. Auch zwischen Bäumen, Sträuchern verschiedener Gattung. Das ist natürlich bei den Pflanzen ein völlig unbewusster Prozess, aber so entstehen eigentlich Landschaften und diese Dinge. Das ist nicht einfach nur was reingesetzt. Ja, wir setzen es vielleicht rein, wenn wir einen Garten anlegen. Aber auch dann fangen sie an, sich nacheinander zu richten. Also da sind noch Welten zu entdecken im Grunde. Und manches kennt man, der Praktiker kennt es zumindest, der weiß vielleicht gar nicht warum, aber er weiß, ich muss das so oder so setzen, dann funktioniert das gut. Also, aber da geht es nicht nur um die stoffliche Ebene als solche, sondern um die Gestaltungskräfte, die eine Rolle spielen. Das wird wichtig sein und das wird auch wichtig sein, und damit greife ich den Faden der vorigen Vorträge, der vorigen beiden Vorträge auch auf. Das werden aber auch Kräfte sein, mit denen wir uns auf gesunde Weise mit den Maschinen verbinden können. Also es wird nicht der Hauptweg oder der, wie soll ich sagen, der positive Weg, ist vielleicht falsch gesagt, weil es wird den anderen Weg trotzdem geben und es muss ihn geben, nämlich den, den wir heute mehr kennen über die Elektronik und so weiter, wo man dann träumt oder teilweise es schon kann, dass der Mensch halt irgendwie elektrisch verkabelt wird mit der Maschine, dann vielleicht sogar durch seine Gehirnwellenmuster, also durch die elektrischen Ströme, die da laufen, ein Computer steuert oder was, das gibt's ja schon, das funktioniert schon. Aber das ist nicht das, was Rudolf Steiner eigentlich im positiven Sinne meint, sondern da läuft es in Wahrheit über die Ätherkräfte. Nur muss ich dann natürlich Maschinen bauen, die auch ja Ätherkräfte in gewisser Weise nützen, in ihrem Betrieb drinnen haben. Das haben wir halt in den heutigen Maschinen nicht. Das ist das Problem. Also das heißt, es geht darum, Maschinen zu haben, die letztlich auch bis zu einem gewissen Grad lebendig sind. Und Rudolf Steiner sagt das sehr deutlich, wir werden auch als Menschheit künstliches Leben schaffen. Und das wird trotzdem anders sein, als so wie man es heute träumt oder schon versucht. Es gilt ja in der Biologie zum Beispiel jetzt die Erzeugung künstlichen Lebens, das ist im Moment die Königsdisziplin, kann man sagen. Und da sind einige Fortschritte gemacht worden. Es ist allerdings nur immer ein bisschen geschwindelt, weil halt im Grunde bereits vorhandenes Leben extrem stark modifiziert wird. Aber das ist noch nicht vollkommen künstlich. Aber das wird gehen. Und das wird gehen dadurch, dass eigentlich Lebenskräfte von Menschen auf die Maschine übergehen. In feinen Dingen passiert sowieso. Ich meine, man beachtet es nicht, aber manchmal, wenn eine Maschine gut läuft oder warum sie gut läuft und der andere kaputt geht, vielleicht sogar immer kaputt geht, wenn ein bestimmter Mensch in der Nähe ist oder nicht immer, aber häufiger kaputt geht, dann hängt es damit zusammen, dass eine gewisse ätherische Beziehung da ist. Wir haben sie nämlich zu allen. Wir haben sie natürlich zur Pflanzenwelt, zur Tierwelt, zur Menschenwelt, aber auch zur toten mineralischen Welt, aus der die Technik geformt ist. Das heißt natürlich nicht mit unseren Ätherkräften, wenn wir nicht ein Zahnrad aufhalten können. Das ist damit nicht gemeint. Aber zum Beispiel, was sich in der Kristallstruktur des Materials abspielt, da sind schon Einflüsse vorhanden. Ganz zarte. Und solche Dinge wird man in der Zukunft bewusster handhaben können. Wird man sehen, eigentlich wäre es schon möglich, man müsste es nur wirklich erforschen, konsequent. So Ansätze waren das, was der Emoto gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Emoto, den japanischen Forscher, der hat also Wasser genommen und hat die Qualität des Wassers durch Kristallisationsbilder festgestellt. Also das heißt, er hat ein Tropfen von dem Wasser genommen und geschaut, wie bilden sich da die Kristalle. Und dann hat er zum Beispiel dieses Wasser bestimmten Stimmungen ausgesetzt. Das wird natürlich in der Wissenschaft von fast allen belächelt. Vor allem, es haben dann andere auch probiert, dann hat es nicht so wirklich funktioniert. Hängt schon wieder damit zusammen, dass wahrscheinlich der Herr Emoto eine ganz besondere Beziehung dazu hatte und eine besondere Konzentration auch darauf hatte. Weil das ist nämlich die Voraussetzung. Aber dann ist eine gewisse ätherische Verbindung da. Und auf der Ätherwelle schwimmt halt jetzt der seelische Impuls, der dahinter ist. Das sind also sehr, sehr feine Dinge, aber die werden eine Bedeutung kriegen für die Zukunft. Also das ist die, wie soll ich sagen, die naturverbundene Technik der Zukunft. Und da wird auch Leben entstehen. Künstliches, wirkliches künstliches Leben dann. Also da kann man dann nicht mehr von Maschinen sprechen, oder wenn, sind sie so lebende Maschinen, aber das ist eigentlich keine Maschine mehr, so wie man sie sich vorstellt jetzt. Ja, es wird sogar so weit gehen, dass eine Beseelung stattfindet. Also das heißt, dass seelische Kräfte oder sagen wir besser astralische Kräfte in künstlich vom Menschen erzeugte Gebilde einziehen werden. Das ist nur eine weitere Zukunft, aber auch wieder nicht so extrem weit. Also man muss nicht glauben, viele Jahrtausende noch. Es wird vielleicht sicher noch ein paar Jahrhunderte dauern oder so. Die Frage ist halt, ob der Mensch die notwendige geistig-moralische Verantwortung schon dann übernehmen kann, damit es nicht unheilsam wird. Weil gerade wenn astralische Kräfte hineinkommen, die können sehr weisheitsvoll sein. Eigentlich ist das Astralische im Großen gesehen was unheimlich Weisheitsvolles. Aber gerade das irdisch-astralische und namentlich das, wo der Mensch durchgegangen ist, ist halt sehr durch die Widersacherkräfte, weil der Mensch halt auf sie hört oder sich verführen lässt durch sie, ist vieles ganz extrem verdorben worden. Und das wird dann was sehr Egoistisches, und egoistisch heißt, dass es aus dem Naturzusammenhang eigentlich herausreißt. Und ist auch eine gewisse Notwendigkeit, das wissen wir auch. Also um eine eigenständige Persönlichkeit einmal zu werden, muss das sein. Also schon allein unser Astralleib ist Ausdruck eines gewissen Egoismus. Mein Astralleib. Brauchen wir aber. Sonst könnte man so, wie wir heute sind, nicht leben. Und wir würden nie zu uns selber kommen. Weil das Ich allein ist zwar da, das ist nett, aber so richtig, dass es sich erkennen kann, dazu braucht es halt noch viel mehr dazu. Und da braucht es die Hilfe des Astralleibes zum Beispiel, da fängt es an, des Ätherleibes. Der muss auch individualisiert werden, aber auch zurückspiegeln. Und lernen werden wir alle diese Dinge, aber eben gerade dadurch, dass wir sie ja draußen in der Welt machen. Darum müssen diese Dinge in Form von, ich sage jetzt bewusst, Technik, aber Technik der Zukunft entwickeln werden. Aber Technik darf man sich dann eben nicht mehr vorstellen als nur tote Dinge eben, sondern als lebende Dinge, als sogar beseelte Dinge, darf man vielleicht gar nicht mehr sagen. Aber die, wie soll ich sagen, Gruppenseele dieser Wesen, wer ist es dann? Der Mensch. Nicht nur bei den Tieren, die wir in der Natur draußen haben, sind es höhere geistige Wesenheiten als der Mensch. Aber bei diesen Dingen, die er hervorbringt oder hervorbringen wird, ist er die Gruppenseele und daran lernt er. Damit hängt es zusammen, dass dann eben wirklich ein Mensch eine Beziehung zu einer ganz bestimmten Maschine oder wie immer man es nennen will, hat. Und das wird irgendwann einmal gang und gäbe sein. Nehmt es jetzt von mir als Prophezeiung oder als Fantasie oder wie immer, aber es ist wert, den Gedanken durchzudenken. Es liegt nämlich vieles so nahe, was muss ich sagen, unmöglich, kann es nicht geben, völlig verrückt. Und es ist aber eigentlich im Grunde ganz nah. Und darum ist heute eine der wichtigsten Aufgaben, die Naturwissenschaft fertig zu machen, also zu vollenden oder weiterzuführen in dem Sinn, nämlich dass das ganze ätherische Spektrum drinnen ist. Also eben der Wärmeäther, der Lichtäther, der Klangäther, der Lebensäther. Damit ist eigentlich das Naturgeschehen auf der Basis der Formung eigentlich erst fertig, wenn man sagt Natur, ja, das, da gehört ja immer das lebendig Gestaltete dazu, das heißt die Pflanzen natürlich, aber auch das, was die Tiere formt, das gehört alles da dazu, das ist eigentlich unmittelbarer Gegenstand oder sollte es sein der Naturwissenschaft. Das wollte Goethe im Grunde mit seiner Metamorphosenlehre. Da fängt es an. Und davon ist halt nicht viel weiterverfolgt worden, sondern man hat dann nur die Seite weiterverfolgt, wo man das Tote erfasst. Das entspricht halt unserem Verstandesdenken. Aber in dem Moment, wo wir ein lebendiges Denken entwickeln, ein Denken, das eben in diesen Formen denken kann, da gehe ich jetzt über die zwar verkehrt geometrischen Formen hinaus in ein Gestalten in lebendigen Formen. Also so eine Art höhere Geometrie, wenn man will, aber dann ist es eigentlich keine Geometrie mehr, dann ist es eine, weiß ich nicht, Biometrie, weiß nicht, wie ich es nennen will. Zauber jetzt so aus dem Hut irgendein Wort, aber na, Biometrie, das Wort gibt es sicher schon, das bedeutet ganz was anderes. Aber eben weil in Wahrheit ist es ja kein Vermessen dann mehr, nichts Berechenbares, sondern etwas Gestaltetes. Und das ist eben immer gerade haarscharf neben dem Exakten. Das hat immer eine kleine Abweichung davon. Und diese kleinen Abweichungen ermöglichen eben diese Vielfalt an Gestalten. Die machen es aus. Das ist in Wahrheit auch der Unterschied, wenn ich technischer Musik zum Beispiel erzeuge, da ist alles ganz exakt. Dann wird's grauslich. Also aufs erste Hören, ja, es ist eh jede Note gespielt und es passt alles, aber es ist tot. Der Musiker hat immer leichte Abweichungen. Und die machen es aus, die geben dem Spiel dann auch die ganz individuelle Note. In der Form muss es umsetzen, im Grunde. Also da gibt's eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Jeder, der das Lied spielt, muss sich an diese Gesetzmäßigkeit halten, aber er hat seine individuellen Variationen, die oft sehr charakteristisch sind. Und selbst er, wenn er es morgen wieder spielt, hat schon wieder eine leicht veränderte Variation davon. Es ist niemals gleich. Und sowas muss in die Technik rein. Also eine Technik, die sich dem Menschen ja anpasst, mit ihm mitgeht. Wir haben heute im Grunde das Umgekehrte, wir passen uns der Technik an. Also mit den ganzen Kasteln von mir aus, oder die wir da jetzt vor uns stehen haben, wir passen uns den Dingen an, diesen Dingen im Großen und Ganzen. Ich meine, sicher, man schaut bei den
Design dieser Dinge darauf, dass es benutzerfreundlich ist und so weiter. Aber das ist halt auch was sehr Allgemeines. Es geht darum, dass diese Maschinen der Zukunft auf den einzelnen individuellen Menschen eingehen. Das ist das Interessante dann. Ja, kann unterschiedlich sein. Eben vielleicht so, dass eine Maschine wirklich dann nur bei dem einen Menschen läuft oder funktioniert, oder dass sie auch für mehrere Menschen offen ist. Und dann aber jeweils anders, andere Nuancen hervorbringt. Das ist halt ein bisschen Zukunftsvision. Das findet man nicht in den Science-Fiction-Romanen oder noch wenig. Weil da ist es mehr so die elektronisch-technische Zukunft oder was mache ich mit, weiß ich nicht, Atomkräften, Kernkräften, Kernfusion oder sonstiges. Ja, wird auch kommen, natürlich. Wird auch kommen. Vieles. Aber manches gibt's ja schon, was man oft in die 50er, 60er Jahre gelesen hat. Das kann man ja erinnern. Das Buch habe ich noch gelesen, die auch so Science-Fiction-Geschichten. Ja, und da wird's so kleine Geräte geben, da kann man vom Computer alles abrufen und sogar per Bild sprechen und Dinge, halt tragen wir das alle herum mit uns. Das kann noch heute mehr, als damals die Fantasie weit gereicht hat. Also es wird viele Dinge geben, aber das ist die arimanische Seite. Das heißt, das sind die Abbaukräfte. Die sind notwendig, die gibt's, wird's auch geben, das sind die Sterbekräfte für die ganze Erde letztlich. Die sind Ausdruck dieser Sterbekräfte. Aber es gibt die andere Seite, die Lebenskräfte. Das ist das Arbeiten mit den Ätherkräften. Und wenn wir jetzt schon davon reden, Klimaschutz und Umweltschutz und so weiter, das wird nichts fruchten, wenn man diese ätherische Seite nicht wirklich kennenlernt, erforschen lernt und lernt, damit bewusst umzugehen. Wirkungen sind auch heute da, nur da die Menschen sich dieser Wirkungen nicht bewusst sind, sind sie ziemlich chaotisch. Und man muss auch wissen, also, dass dann natürlich halt eine höhere Verantwortung damit verbunden ist. Weil es läuft dann zum Beispiel sehr viel über dieses lebendige Denken. Das spielt eine Rolle. Und da spielt wieder eine Rolle, ja, welche moralische Gesinnung steckt dahinter, hinter meinen Gedanken. Weil wenn ich das jetzt vielleicht auf eine Maschine übertrage, die gewaltige Sachen in Bewegung setzen kann, wenn ich da die falschen Gedanken reinschicke, schaut's nicht so gut aus. Also, das kommt und weil, gerade wenn wir die Apokalypse ja jetzt betrachten, wo wir ja drinnen stehen, ja letztlich, wenn der Mensch seine letzte Verkörperung auf Erden durchgemacht hat, wird er sich ätherisch mit der Erde verbinden oder mit einem Teil der Erde zunächst einmal. Man muss sich ja fragen, ja, wo ist denn dann der Mensch, wenn er seine letzte Inkarnation durchgemacht hat? Irgendwo im Geistigen? Na, er ist eigentlich zunächst einmal in der nächsten Schicht, nämlich auf der ätherischen Ebene. Und dort wird er wirksam. Das heißt, er verfügt dann über Ätherkräfte, auch über einen Ätherleib, der allerdings dann natürlich nicht so konturiert ist, wie er jetzt ist. Eigentlich ist der Ätherleib in dem Sinn gar nicht so konturiert, wie wir jetzt ausschauen, aber nur da sich mit dem physischen Leib verbindet, nimmt er halt dessen Formen an, weil seine Aufgabe ist ja, die immer wieder herzustellen. Also der physische Leib ist sozusagen sein Werk, sein Kunsthandwerk, das er beständig formt, erneuert, regeneriert und so weiter. Also da tut der Ätherleib dauernd was dran. Und da sind es auch wieder die Feinheiten, die es ausmachen. Die materialistische Naturwissenschaft hat schon recht, wenn es da jetzt untersucht, die ganzen Gene, die drin sind und die Enzyme, die tätig sind und diese ganzen Prozesse, die ablaufen. Und die gewissen physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten folgen. Ja, ja, das stimmt alles. Aber das Entscheidende sind wieder die Feinheiten drinnen. Die machen nämlich erst den individuellen Menschen dann bis in die Lebenskräfte hinein aus. Das sind die Unterschiede. Und das wird auch ganz wichtig sein, dazu, dass man in der Gehirnforschung zum Beispiel, ist ja das Rätsel seit mehr als 150 Jahren, ja, wie hängt die Gehirntätigkeit mit dem Bewusstsein zusammen? Wieso, wenn da ein paar Nervenzellen feuern und vielleicht ein paar Botenstoffe ausspucken, wieso erlebe ich dann rot? Da wird seit 150 Jahren wird darüber diskutiert und im Grunde sind Bibliotheken vollgeschrieben worden, aber man ist keinen Schritt weiter gekommen. Die Kluft ist einfach zu groß. Vor allem, man weiß nicht einmal gescheit, ja, wie soll das jetzt erklärt werden? Aber wie erkläre ich jetzt mit logischem Verstand das Erlebnis rot? Da fängt es nämlich schon an, ich kann es eigentlich gar nicht einmal, wenn ich so auf die logisch ableitende Art denke, kann ich rot eigentlich gar nicht denken. Ja, dann kann ich kommen vielleicht auf Wellenlängen, auf Schwingungen und so weiter. Das lässt sich mathematisch gut fassen, kann ich denken, ja. Also ungefähr 600 Nanometer rot. Ja, aber das Rot ist halt ein Makel, das ich drauf pick. Aus der Formel kommt das nicht heraus. Ja, es liegt vor allem das Unverständnis daran, dass man eben die Brücke fehlt und die Brücke bilden die Ätherkräfte. Wenn wir denken zum Beispiel, wenn wir überhaupt irgendwo bewusst werden, ist natürlich das Ich und der Astralleib beteiligt. Der Astralleib ist der eigentliche Bewusstseinsträger. Nur die Frage ist, wie kommt von den Sinnen was in den Astralleib? Da gehört dazu die Brücke des Ätherischen. Alle die ganzen Ätherkräfte spielen eine Rolle. Also das heißt, der Wärmeäther, der Lichtäther, bei der Wahrnehmung spielt der Lichtäther.
Wir hören nichts.
Oje. Oje.
Jetzt schon.
Ja, entschuldigt. Ich habe versehentlich, glaube ich, aufs Knopf gedrückt. Das war mein Fehler.
Ist gut.
Tut mir leid. Also ich ist es schon länger gewesen, oder?
Nein, vielleicht eine halbe Minute.
Ja, okay, dann kann ich das kurz wiederholen. Nein, es ging darum, also dieses Rätsel, vor dem die Gehirnforscher stehen, der Sprung zwischen der Gehirntätigkeit und dem Bewusstsein. Und das findet man nicht. Seit 150 Jahren findet man das nicht. Und das Bewusstsein hat etwas eben zu tun, wenn man es aus anthroposophischer Sicht sich anschaut, eben mit dem Astralleib, also mit dem Seelenleib, wenn man so will, und dem Ich. Und die Sinnesorgane, die sind aber physisch. Rudolf Steiner sagt das selber, das sind eigentlich physikalische Apparate im Wesentlichen. Also das Auge funktioniert im Prinzip einmal wie eine Kamera obscura und hinten ist halt irgend so ein Sensorchip, kann man sagen, halt die Nervenzellen, die Lichtrezeptoren, das ist im Grunde eine ganz technische Einrichtung. Und dann geht halt die Nervenleitung da hinein ins Gehirn irgendwo und da wird es dann allerdings ziemlich obskur, weil das verzweigt sich jetzt dann und das Gesamtbild wird zwar irgendwo noch da hinten abgebildet, halt durch Nerventätigkeit, aber da erlebt man noch gar nichts, weil wir erleben das Bild nicht da hinten irgendwo, sondern jetzt geht's dann weiter und dann wird das zerlegt in 100.000 Dinge, plötzlich sind Nervenzellen aktiv, die nur für Senkrechte gehen, andere nur für Waagerechte und so weiter. Und die sind sehr weit verteilt, alles voneinander. Also das Bild wird komplett auseinandergenommen und trotzdem formt sich dann ein Sinneseindruck, der sagt, ja, da ist jetzt eine rote Stoffbahn vor mir, eine rote Fahne, die flattert im Wind. Ah ja, und Sichel und Hammer, Siegel und Hammer ist, das alte sowjetische Flagge oder was. Was tut denn die jetzt noch da? Aber wie das jetzt wieder zustande kommt, nachdem das da alles im Gehirn zerlegt worden ist, bis in alle Einzelteile. Ja, der Punkt ist, dass es zu einem seelischen Bild wird, wie wir es dann wirklich erleben, zu einem Wahrnehmungsbild wird, dazu ist der Ätherleib notwendig. Der schmeißt eigentlich zuletzt einmal, wird alles rein physisch-physikalisch herausgeschmissen und der Ätherleib übernimmt nur die Bildekräfte, also die Formkräfte. Ja. Er übernimmt die Formen von dem, was da draußen sind, und Formen im weitesten Sinne, auch die Farben haben solche Qualitäten. Der Lichtäther zum Beispiel nimmt diese Farbqualitäten auf und formt daraus ein Bild, ein farbiges, geformtes Bild, das dann im Astralleib erlebt wird. Und das Ich klotzt halt da rein, bildlich gesprochen. Also das Ich setzt nämlich dann noch das Denken dazu, das kommt eigentlich aus dem Ich heraus und tritt dem entgegen und das wirkt ja schon hinunter bis in die Kräfte des Ätherleibes. Weil Denken sind ja dieselben Kräfte. Von der Seite. Aber nur der Impuls kommt vom Ich. Auch. Also das ist vom Ich einerseits, aber auch die Formkräfte, die von draußen aufgenommen werden. Das alles wirkt zusammen. Also das heißt, man wird die Gehirntätigkeit nicht verstehen mit dem heute noch sehr beliebten Computermodell. Also im Prinzip ist das ein halt biologischer, aber doch ein Computer da oben, das Hirnkastel. Sondern wenn man sehen muss, es ist eben etwas Lebendiges. Wenn man schon das Maschinenbild will, zumindest eine lebendige Maschine. Und so etwas werden wir auch künstlich erschaffen können. Und damit kann sich unser Denken über das Medium der Ätherkräfte verbinden. Und dann haben wir wirklich, also eine neu durch den Menschen geschaffene Natur, die auch auf ihn reagiert. Die ganz mit ihm ist, es wird nicht die ganze Natur ausmachen, aber obwohl Rudolf Steiner mal Horrorvisionen entwickelt, wie es denn wäre, wenn der Ahriman allein ist, na, dann wird die ganze Erde einmal zu einem riesigen elektrischen Apparat. Ja, das wird auch kommen, aber das ist dann der Endzustand. Da sind wir eh nicht mehr verkörpert. Haben wir uns schon abgesetzt, hoffentlich von da. Die meisten zumindest. Also auf jeden Fall die 144.000, von denen da die Rede ist, aber das nicht als Anzahl, sondern als Qualität gemeint ist. Also alle, die diese geistige Qualität der 144.000 entwickelt haben wir das letzte Mal darüber gesprochen. Ja, also das sei jetzt ein bisschen der Nachtrag noch einmal zu diesen Maschinen, die mit den Menschen in Verbindung kommen werden und wie das weitergehen wird. Da gibt's halt die arimanische Seite, das ist die Absterbende, das ist nicht die Zukunft, obwohl man vor allem im Westen sehr davon träumt, dass das die Zukunft wäre, weil da träumt man ja, eben habe ich das letzte Mal ja glaube ich eh erzählt, oder das vorletzte Mal mit so einem Beispiel, man träumt davon, dass das Bewusstsein sozusagen irgendwie sich auf einen Computerchip speichern lässt und das baut man halt dann in irgendeinen Roboter ein, im Grunde, und dann ist man de facto unsterblich geworden. Also, bitte, wer das macht, macht sich halt auf dem Weg dann in die achte Sphäre letztlich, weil die besteht dann aus sowas im Grunde. Also das ist diese Entwicklung, die abzweigt, die eben von diesem Wesen Sorath vorhin initiiert ist und die einen ganz anderen Weg will. Die sucht keinen Aufstieg in eine höhere geistige Welt oder was, sondern die will einfach die perfekte physisch-materielle Welt im Grunde. Aber da ist eben genau diese Lebendigkeit dann nicht drinnen. Der Punkt ist, dass da dann auch nicht wirklich funktioniert mit diesen kleinen Variationen, die das Leben eben ausmachen. Da ist das Ätherische drinnen. Das Ätherische also zeigt sich eigentlich immer in diesen kleinen Variationen, in den Abweichungen vom strengen, toten physikalischen Gesetz. Dort fängt an, sich das Ätherische zu offenbaren. Und das wird halt der Unterschied sein. Das eine ist im Prinzip eine tote Maschine und da kann ich noch so viel hineinspeichern wollen. Was da drinnen ist, ist tot. Kann schon sein, dass da Erinnerungsfetzen des Menschen drinnen sind, dass ich mit dem alles Mögliche machen kann, aber ein Mensch ist es nimmer. Das ist weg. Ja, da ist nicht einmal was Ätherisches in Wahrheit drinnen. Also es ist was Abgestorbenes. Es ist ein Zerrbild des Lebendigen. Also es ist eine Maschine und es bleibt eine Maschine. Das haben wir heute auch die ganze Geschichte mit künstlicher Intelligenz und so. Die können teilweise verblüffende Dinge bereits, aber es ist im Grunde ganz tot. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Und vor allem nämlich deswegen nicht so wirkt, weil wir Menschen sowieso immer dazu neigen, zu dem, was wir früher viel stärker gehabt haben, was die Kinder auch noch sehr stark haben, wir verbinden uns seelisch mit den Dingen. Und wenn wir jetzt glauben, das Kastel, weiß ich nicht, was gibt da von Amazon, Alexa oder wie das heißt, das ist in so ein Lautsprecher und ein Ding, der reagiert halt dann und gibt ja die Wetternachrichten aus dem Internet oder wann der Zug fährt oder solche Dinge oder sagt guten Morgen. Aber naja, ich spreche davon, weil es gibt ja schon Menschen, die leben wirklich eher mit so einer Maschine zusammen als mit einem anderen Menschen. Es gibt ja genug Single-Haushalte auch schon und manche Menschen sind wirklich heute sehr einsam und sehr isoliert. Und eigentlich sprechen sie nicht mehr mit der Technik oder über die Technik, durch die Technik. Und wir neigen aber immer dazu, unser Seelisches da, wie soll ich sagen, hineinzulegen. Also, die Wissenschaftler sagen oft, ja, früher die Animisten oder so, die alles in der Natur beseelt gesehen haben, naja, die haben halt ihr Seelisches hineinprojiziert. Da muss man sagen, nein, es war eigentlich umgekehrt. Sie haben ihr Seelisches aus der Natur herausgeholt und langsam ihr eigenes Seelisches daraus entwickelt. Aber wenn man es auf dem technischen Weg weitergeht, dann werden wir wirklich halt die andere Seite der Animisten, dann legen wir wirklich unser Seelisches hinein in diese toten Maschine. Also ich spreche jetzt von dieser toten Technik, künstliche Intelligenz und so weiter. Die wird nie irgendwas Seelenhaftes haben. Sie hat nicht einmal was wirklich Lebendiges. Aber das sind die feinen Unterschiede, die man erkennen muss. Weil wenn Ätherkräfte drinnen, die künstliche Intelligenz ist natürlich auch nicht vorherberechenbar. Im Grunde. Weil es irgend so ein lernfähiges Netz künstlicher Neuronen, das lernt und aus dem Lernprozess entstehen lauter Dinge, mit denen sie die Gesetzmäßigkeiten extrahieren kann in gewisser Weise aus der Welt und das hängt von den Erfahrungen sozusagen ab, was ihm begegnet ist. Das ist bei jeder ansonsten gleichwertigen Maschine anders vielleicht. Also da gibt es auch Variationen, aber die sind nicht das Ergebnis eines formenden Ätherleibes oder formender Ätherkräfte. Und das sind feine Unterschiede. Das sind die feinen Unterschiede, die es ausmachen. Ich meine, genauso liegt es in der Stimme, im Wort, dass ein Mensch spricht, liegt drinnen, ist nur der Verstand tätig. Oder was ist noch alles drinnen? Ja, liegt vielleicht eine heilende Kraft sogar in seiner Stimme drinnen. Weil sich damit Ätherkräfte verbinden. Das macht einen haushohen Unterschied. Für das nicht geschulte Ohr ist es nicht zu bemerken. Und gerade die heilenden Kräfte, dazu braucht man überhaupt nur ein feineres Empfinden, um sie zu spüren, weil da muss ich es wirklich mit dem eigenen Ätherleib spüren, welche Kräfte fließen mir denn dazu. Und wir müssen diese Dinge eben auch in die Maschinenwelt, aber jetzt in diese gute sozusagen, in diese lebendige Maschinenwelt übersetzen, um diese Kräfte ganz bewusst kennenzulernen. Wir müssen es eigentlich tun, wir können nicht nur draufklotzen und sagen, aha, ich bin der entfernte Beobachter, so und so ist das. Na, wir müssen lernen, damit umzugehen. Das ist der Punkt. Und wir sollten es lernen, einmal an der Natur, die wir jetzt haben, mit den Ätherkräften da in Kommunikation zu kommen. Das wird ein ganz großes Arbeitsfeld sein. Dazu gehört auch biologisch-dynamische Landwirtschaft. Da gehört eben nicht nur dazu, ich habe ein paar Präparate, ich weiß, wie man die anrührt, dann rühre ich halt irgendwie und fülle den Mist ins Kuhhörnl rein oder sonstiges und buddel es irgendwo ein. Das kann natürlich jeder machen. Aber die wirklichen Unterschiede sind dann, mit welcher inneren Seelenhaltung tue ich das. Das sind wieder die feinen Unterschiede, weil diese Seelenhaltung wirkt auf das Ätherische, das damit verbunden ist. Und das wirkt auf das Ätherische in der Natur draußen. Also damit gebe ich eigentlich konzentrierte Ätherkräfte, wenn man so will, übermittle ich diesem Präparat. Genauso ist es in der Medizin, in der Homöopathie oder so. Da geht es eben auch einerseits darum, welche ätherischen Kräfte sind in den Substanzen drinnen, die ich dann durch Schütteln verdünne. Das spielt einmal eine Rolle. Und dass ich da auch als Pharmazeut, der das herstellt, vielleicht da gespürt, aha, da sind mehr davon drin, in dem Rohstoff weniger, in der Pflanze ist gut, nein, die daneben ist nicht so gut. Das spielt alles eine Rolle in Wahrheit. Also da stehen wir erst am Anfang, diese Feinheiten zu unterscheiden. Weil wir es jetzt noch nicht wirklich wahrnehmen und das Gespür noch nicht dafür haben, heißt das ja nicht, dass es da ist. Es liegt vor unserer Nase überall da, aber wir sehen es halt noch nicht oder wir spüren es noch nicht. Und damit wir es spüren lernen, müssen wir aber auf erster Stufe einmal ja natürlich unseren Astralleib irgendwo reinigen, also offen sein, das ist schon klar, aber dann vor allem auch die Ätherkräfte schulen. Und das fängt an mit dem lebendigen Denken, mit einem wirklich lebendigen Denken. Also ein Denken, das fähig ist, den Lebensprozessen, und zwar wirklich den Lebensprozessen zu folgen. Und das ist eben mehr als bloß, dass ich die Biochemie erforsche. Wobei gegen das gar nichts zu sagen ist, weil bis in den molekularen Bereich hin wirken ja diese Ätherkräfte. Die wirken mit, wie sie das gestalten in seinen Feinheiten, in seinen feinen Variationen wieder. Wo man äußerlich in der Wissenschaft sagt, ja, zufällig. Da ist nicht alles so zufällig. Sondern das sind eigentlich unheimliche Prozesse spielen sich da ab. Es gibt Ansätze dazu. Auch noch sehr äußerlich, aber doch. Ich habe da ein ganz nettes Buch von einem österreichischen Forscher, der aber glaube ich auch in Amerika da so tätig ist. Biokommunikation und natürliche Bearbeitung genetischer Texte. Das ist halt sehr abstrakt wissenschaftlich ausgedrückt, aber es heißt im Prinzip nichts anderes. In der Natur alles Lebendige kommuniziert miteinander und das hat Auswirkungen bis auf die Erbanlage, also aufs genetische Material. Und es sind eben nicht einfach nur, wie man ursprünglich, der Darwin hat das überhaupt noch nicht gewusst, aber dann hat man gesagt, ja, wodurch ändert sich das Erbgut? Naja, es sind Mutationen. Das Wort Mutationen kann man im Moment nicht hören, weil es sind immer die Corona-Mutationen. Was ist jetzt die südafrikanische? Ja, die gefährliche, glaube ich. Die englische ist schon wieder harmlos, oder? Keine Ahnung. Wurscht. Also, da geht man aus davon, dass es zufällig. Zufällig passiert halt irgendwie beim Kopieren dieser Erbinformation ein Fehler und dann entsteht halt eine neue Variation. Und wenn die irgendwie passt und nicht Fehler, also nicht in dem Sinn fehlerhaft ist, dass sie das Leben dieses, na, beim Virus ist gar kein Leben, es ist eigentlich nur der Ansatz dazu. Aber wenn das halt irgendwie passt, dann entsteht ein neuer, aber vielleicht besserer Virus. Naja, so zufällig passieren die Dinge nicht. Und das lernt man jetzt auch schon auf äußerlich erkennen, wie da unheimliche Kommunikationsprozesse in der Natur stattfinden. Und in Wahrheit stecken dahinter auch Ätherkräfte. Das ist nicht nur das Äußerliche, sondern die Feinheiten, das sind eben die Ätherkräfte, die dahinter sind. Und die gestalten die Lebewesen in der Natur draußen bis ins genetische Material hinein. Also es wäre mal sehr interessant, den umgekehrten Weg zu sehen, wie gestalten diese Ätherkräfte, die in der ganzen Natur draußen wirken, wie gestalten die bis ins Erbgut hinein? Wie bringen die neue Formen hervor? Das heißt, wie wirkt da mit, dass neue Arten, neue Variationen und so weiter entstehen? Eben nicht nur durch Zufall, sondern da wirkt alles rundherum mit. Und da wirkt aber eben mit, wirken mit auch die Kräfte, die der Mensch in die Natur hineingibt, die er ausstrahlt, einfach Ätherkräfte. Und es spielt mit eine Rolle, die Kräfte vor allem dann, wenn wir in das Leben nach dem Tod und zwischen neuer Geburt, also zwischen Tod und neuer Geburt durchgehen, da arbeiten wir intensiv daran, an der Natur mit. Da haben wir zwar unseren Ätherleib dann schon abgelegt und sind zunächst einmal noch mit der astralischen Hülle umgeben, von dem legen wir auch einiges ab, aber von der Seite aus arbeiten wir da ganz intensiv in die Astralsphäre, in die Äthersphäre der Erde hinein. Und das sind die großen Impulse, die Erde umgestalten. Aber im Kleinen ist es auch halt jetzt da der direkte Kontakt. Und der ist zwischen uns und der Pflanzenwelt, der Tierwelt, der Mitmenschenwelt der Fall. Also auch hier, wenn wir im Leben unten sind. Aber das sind die Kleinigkeiten eigentlich. Das Große passiert, wenn wir dann durch die geistige Welt durchgehen nach dem Tod. Aber dass wir richtige Kräfte dann entwickeln, dazu müssen wir es da im Grunde lernen irgendwo. Und wir bauen uns ja in Wahrheit, bauen wir uns dann die Natur so, dass sie für die nächste Inkarnation passt zu uns. Oder zur Menschheit passt. Alle basteln halt da dran irgendwo mit. Also im Grunde ist das auch ein Aspekt der Wiederverkörperung, wo es ja immer heißt, ja, wir kommen hinein, wenn sich die Verhältnisse entsprechend geändert haben. Ja, wer ändert sie denn? Wir. Wir ändern sie eigentlich, mit Hilfe natürlich, voll bewusst schaffen wir das noch nicht. Aber um eben auch in diesen Prozessen voll bewusst werden zu können, müssen wir es hier auf Erden einmal trainieren. Und darum diese Äthertechnik der Zukunft sozusagen, diese lebendige Technik der Zukunft, mit der Mensch einfach ganz selbstverständlich verbunden ist. Also das wird das wesentliche Element daher sein, diese Verbindung damit zu suchen, mit dieser eigenen Schöpfung, die aber nicht auf ein toter Brocken ist, sondern mit der ich wirklich lebendig verbunden bin. Ja, sogar dann, wenn das Maschine, darf ich es jetzt wirklich nicht mehr nennen, wenn dieses von uns Erschaffene beseelt sogar ist, ja, dann ist auch die seelische Verbindung da. Also die direkte astralische Verbindung. Riesenperspektive. Und das alles noch, bitte, soll geschehen in der Zeit, solange die Menschen noch inkarniert sind auf Erden. Und wir haben öfter gesagt, es fängt im 6., 7., 8. Jahrtausend an, dass sich schon die Ersten zurückziehen aus der irdischen Inkarnation, also aus der physischen Inkarnation. Sagen wir so, was folgt dann? Wo sind wir dann? Die Frage habe ich jetzt schon mal gestellt. Wie ist es denn dann, wenn wir nicht mehr physisch inkarniert sind? Wo schwebt man da herum in der geistigen Welt? Naja, zunächst einmal noch ganz in der Erdensphäre. Aber eben nicht in einem einzelnen Körper, sondern ja, in der Wassersphäre zum Beispiel, wie die Engel, in den Wolken, in den Luftströmungen. Ist ja doch sehr interessant, dass in der Meteorologie oder so die großen Tiefdruck- oder Hochdruckgebiete oder die Zyklons oder was sich da immer bildet, die kriegen Namen. Das ist gar nicht so dumm. Ja, natürlich springt das unserem Ding, wir benennen etwas gern und beseelen es von uns dann. Also ja, aber es sind geistige Wesenheiten dahinter. Das sind noch nicht wir Menschen. So weit sind wir noch nicht. Aber irgendwann sind wir vielleicht nicht gerade ein Tornado, ich hoffe, was besser ist, was freundlicher ist. Aber wir sind auch in diesen Dingen drinnen. Also die Menschen, die sich nicht mehr direkt inkarnieren sich dann eben in Wasserströmungen, in Luftströmungen. Da gibt's nichts Abgegrenztes mehr. Da sind wir sehr nah den Engelwesenheiten dann. Engelwesenheiten wirken auch in den Gewässern, in den Wasserströmungen, in den Seen, in den Meeren wirken sie. Und zwar auf eine sehr kuriose Weise, weil ein Engel gleichzeitig da in einem Fluss in Sibirien wirkt und vielleicht in einem Bacherl in Österreich und noch irgendwo. Und dort ist sein Wirkungsfeld. Weil das räumlich auseinander liegt, ist für den Engel überhaupt kein Problem. Aber die haben eine innere Gemeinsamkeit. Bestimmte Formen, die Kräfte, die diese Fließformen in einer besonderen Weise gestalten, die sind verteilt auf der Welt irgendwo. Also eben so eine Engelwesenheit hat eben ja nicht einen geschlossenen Körper daher. Und wenn wir nicht mehr uns inkarnieren physisch, haben wir eben auch keinen geschlossenen Körper mehr. Aber trotzdem wirken wir zunächst noch im flüssigen Element, also im festen eher nicht, aber im flüssigen Element, im Luftelement, dann wird's noch etwas leichter. Also das ist auch so ein gewisser Prozess, wo wir halt uns immer mehr herauslösen, in immer feinere Elemente übergehen. Und auch da, das kann man jetzt die nächste Frage stellen, ja, gibt's denn dann da auch sowas wie Geburt und Tod oder wie ist denn das? Weil es wäre ja irgendwie eigenartig, wenn der Mensch jetzt dann auf ewig oder wie lang bleibt er denn in der Sphäre gebannt? Ändert sich da nichts? Ist er jetzt die nächsten Jahrtausende einfach da drinnen, während er vorher Inkarnation, aber dann Durchgang durchs große geistige Gebiet? Bis hinauf in der Mitternachtsstunde sozusagen und dann wieder herunter zur Inkarnation kommen. Ja, wie wird das dann sein? Ne, es wird auch ein Weg durchgegangen sein. Er wird eine Zeit lang dicht in der Erdensphäre sein, halt in der Wassersphäre, zuerst in der Luftsphäre, vielleicht dann nur mehr in der Wärmesphäre. Also das ist schon so ganz die äußere Hülle im Grunde der Erde. Ja, aber dann gibt's trotzdem einen Gang durch die geistige Welt und dann, man kann nicht sagen verkörpert, wird ihn immer stimmen, aber dann kommt er wieder hinunter, dass er wieder in diese Elemente Wasser, Luft, Wärme eintaucht. Aber sich auch wieder löst. Nur wird das jetzt nicht mehr als Tod empfunden, sondern es ist ein kontinuierlicher Verwandlungsprozess. Er kommt herein, wirkt jetzt stärker gestaltend in diesen irdischen Elementen, Luft, Wärme, Wasser, und dann zieht er sie wieder heraus, wieder ins Luftelement, ins Wärmeelement, in den Wärmeäther, Lichtäther und so weiter. So geht es hinaus und dann legt er das Ätherische auch wieder ab und geht eigentlich wieder einen Weg durch die geistige Welt durch. Und wieder sehr, sehr hoch hinauf. Und dann kommt er wieder herunter. Und das geht so weiter. Also das sind die Sachen, die in vollem Maß eben die durchmachen, die hier in der Apokalypse als die 144.000 genannt sind. Die sind da die Vorreiter im Grunde auf dem Gebiet. Und in diesen, da wirken halt dann natürlich die Ätherkräfte ganz, ganz, ganz stark drinnen. Da wirken also das heißt, Entschuldigt, jetzt ist mir ein bisschen davon gerissen, ich habe da was weggeklickt. Also die 144.000, ja, also das sind die dann eben zunächst stark in den Ätherkräften da oben wirken, in den Luftelement wirken, im Wärmeäther wirken, im Lichtäther wirken. Da drinnen wirken wir, aber wir steigen dann auch wieder auf in eine höhere geistige Sphäre, holen uns dort neue geistige Kräfte, indem wir mit den ganzen Hierarchien uns verbinden, die auf dem Weg sind. Und dann tauchen wir wieder ein. Und das in immer feinere Elemente, bis wir zum Schluss es nur, vielleicht nur mehr in den Lebensäther eintauchen. Und dann sind wir in etwa in dem Punkt, wo wir da stehen, was hier beschrieben wird, weil da ist jetzt allmählich der Übergang der ganzen Erde selber, dass sie vom physisch-ätherischen Zustand, eigentlich muss man sagen, da ist es schon ätherischer Zustand, wenn man es im Großen nimmt, dann übergeht in den astralischen Zustand. Da gilt es dann langsam für alle Menschen, die den regulären geistigen Weg irgendwie eingeschlagen sind. Das sind dann die 144.000. Also bitte nehmt es nicht als Anzahl. Es sind sicher viel, viel mehr. Sondern diese Zahl, ich habe es das letzte Mal schon einmal erklärt, da ist die 12-Zahl drinnen, das hängt mit den Kräften des Tierkreises zusammen, also diese Vollkommenheit des gesamten Tierkreises, dass keine Einseitigkeiten drinnen sind. Und dass es ja bekräftigt, das ist sogar 12 mal 12, also es wird noch multipliziert miteinander. Und die 1000, sagte ich, steht für die Erdentwicklung. Wieso? Unsere Erdentwicklung ging voran, der alte Saturn, der ist abgeschlossen, ist also zu einem Ei geworden, aus dem dann der nächste Zustand schlüpft. Die Null ist das Ei. Dann kommt die alte Sonne, die wird auch zum Ei, das ist das zweite Ei. Dann kommt der alte Mond, das ist das dritte Ei. Und dann, kikeriki, schlüpft die Erdentwicklung heraus. Das sind wir. Das heißt, wir sind jetzt diese Eins, die da herauskriecht. Das ist unsere Erdentwicklung und die ist eigentlich des Menschen wegen da. Jedenfalls das, was wir davon überschauen. Ich meine, man muss natürlich die große Perspektive sehen, wie viele Sterne, wie viele Sonnen sind da draußen, was passiert dort alles. Und ganz deutlich die Aussage der Steiners, alles Kolonien geistiger Wesenheiten. Wie schaut das aus? Dazu muss man sagen, wenn der Mensch nach dem Tod in die Fixsternsphäre geht, verbindet er sich mit ganz bestimmten Sternregionen. Kein Mensch genau mit der gleichen. Also dieser Spruch, jeder Mensch hat seinen Stern, hat eine gewisse Berechtigung, weil wir wirklich also eine besondere geistige Verbindung haben mit bestimmten Sternregionen oder mit einer bestimmten Sternregion. Das kann sich überlappen mit der Sternregion eines anderen, aber bei keinem ist es ganz gleich. Also wenn wir da ganz hoch ins Geistige hinaufsteigen, dann ist das äußere Bild dafür, ja, wir verbinden uns mit einer bestimmten Sternregion ganz stark, die was mit unserer Individualität zu tun hat. Also das heißt, wir sind auch, könnte man jetzt so sagen, Bewohner dieser Sternenwelten, wenn wir drüben sind, wenn wir durch den Tod durchgegangen sind und aufgestiegen sind. Und das bleibt eben auch, wenn wir uns nicht mehr verkörpern, sondern nur mehr halt im Ätherleib da sind oder vielleicht auch nur in diesem Luftelement, Wasserelement, Wärmeelement drinnen sind, aber ohne dass es irgendeine Körperkontur hätte, die ist dazu nicht notwendig. Aber auch dann gehen wir immer wieder in unsere Sternenregion hinauf nach dem Tod. Das ist wichtig. Ja, damit habe ich aber jetzt gleich einen Anschlusspunkt an die dritte Sache, die ich in den letzten beiden Vorträgen erwähnt habe. Also ich habe erstens gesprochen, der Mensch wird sich mit den Maschinen verbinden. Es wird Maschinen geben, die nur arbeiten, wenn der Mensch sich damit verbindet. Und man wird schauen, dass diese Verbindung zustande kommt auf rechte oder unrechte Weise, je nachdem. Unrechte Weise zum Beispiel ist das, was manche Leute im Westen anstreben. Es gibt also natürlich auch dort Menschen, die einen gewissen geistigen Einblick haben und die aber sich bestreben, bestimmte Tote an diese Maschine zu binden. Wirklich zu binden daran, weil sie meinen, dass die ganz besondere Kräfte mitbringen, die haben wir halt da nicht, die müssen bewahrt werden. Und der Mensch, der hinübergeht, hat vielleicht auch schon den Wunsch gehabt, ich möchte mich verbinden damit. Das ist alles das, was heute in diesen Karikaturen der Wissenschaftsfantasien rauskommen. Also eine Unsterblichkeit dadurch, dass das Bewusstsein in die Maschine gebannt wird. Und das kann aber sehr, sehr, sehr schief gehen. Also und gerade also wenn man es auf diese arimanische Art macht, dann wird es schief gehen, weil dann bringt es also Zerstörungskräfte hinein und es nimmt dem Menschen, der da hineingebannt wird, sozusagen, es wird ja nicht wirklich das Ich hineingebannt, das Ich bringt man in die Maschine nicht rein. Aber Seelenkräfte kann man sehr wohl hineinbannen. Und nur das Problem ist, wenn der Mensch aufsteigen will in die geistige Kraft, soll er ja zumindest einen Teil seiner Seelenkräfte mitnehmen. Und die sind aber jetzt gebunden in der Maschine. Und da sage ich jetzt bewusst Maschine. Und das heißt, das ist so ein bisschen ein Zustand, so also ein Schwebezustand, wie er eintreten kann bei Menschen, die im Koma liegen. Da ist nämlich eine Verbindung des Astralleibes, ist noch da mit dem Leib, auch wenn er also im Koma ja eigentlich ganz unbewusst ist, aber es ist trotzdem nicht abgerissen. Weil der Tod tritt nämlich dann ein, wenn, oder der Auslöser in gewisser Weise ist, dass die Verbindung nämlich zunächst einmal des Astralleibes mit dem physisch-ätherischen Leib komplett abreißt. Das wussten die Hebräer schon, das wird die sogenannte Silberschnur genannt. Nämlich schon in der Nacht, wenn wir schlafen, hebt sich ein Teil des Ätherleibes heraus. Ah, des Astralleibes, Entschuldigung. Ätherleib bleibt drinnen, hoffentlich, sonst, wenn der auch weg ist, ist es schlecht. Aber er bleibt mit dem physisch-ätherischen Leib über einen, ja, man kann sagen, einen dünnen Faden, ist halt das Bild jetzt dafür, verbunden. Und das ist so wie ein Lichtfaden, also für den hellsichtigen Blick erscheint das so. Und zwar so wie ein gegliederter Lichtfaden, darum heißt ja auch die Perlenschnur. Weil es ist wirklich so wie was Leuchtendes, was aber gegliedert ist in sich, wie wenn ein Perlen aufgereiht sind. Und wenn diese Perlenschnur reißt, dann ist kein Rückweg mehr möglich. Also auch der Astralleib muss also das ganze Leben lang in diesem physisch-ätherischen Körper verankert bleiben. Ein Ankerpunkt muss bleiben. Das ist so da in dem Bereich, Milzgegend oder was, so würde man sagen. So ein bisschen da darüber versetzt. Milz hat nämlich was mit sehr starken Lebenskräften auch zu tun und die nehmen dieses Astralische auf. Das ist nämlich wichtig. Ja, nur die Milz ist eigentlich so ätherisch, dass man sie im Grunde heraus operieren kann und die Kräfte bleiben trotzdem drinnen. Es geht nämlich nicht um die physische Milz, sondern um die ätherische Milz. Das sind ganz starke Ätherkräfte, die drinnen sind. Das sind Kräfte, die mit dem Immunsystem zum Beispiel auch zusammenhängen. Die Milz wird dem Saturn zugeordnet. Ja, warum? Der Saturn ist im Planetensystem, also im klassischen zumindest, bildet er die äußere Hülle und grenzt sie von dem anderen ab. Und ätherisch macht es die ätherische Milz. Die grenzt unsere Ätherkräfte, unseren Ätherleib von den anderen Ätherkräften ab, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Weil wir haben zwar das Kompendium von allem drinnen, aber es ist nicht gut, wenn da zu viel von was Fremden reinkommt. Nämlich auch von den Ätherkräften her. Und die Ätherkräfte sind aber wieder die Gestalten halt, die Erbanlage und die Gestalt von den Viren, von den Bakterien, von anderen Gewebe, das reinkommt. Das hat alles eine eigene Note dadurch. Und Ursache dafür sind aber die Ätherkräfte, die diese Variationen machen. Die Ätherkräfte sind die Werkmeister, die diese Variationen machen. Und diese Milzkräfte sorgen dafür, dass da nichts Fremdes reinkommt. Weil der Ätherleib darf sein, auch der Ätherleib nämlich, aber natürlich auch der physische, darf seine individuelle Form nicht verlieren. Da darf nichts Fremdes rein. Oder jedenfalls nicht so, nicht ungefiltert. Wenn ich sage zum Beispiel, der Mensch verbindet sich ätherisch auch mit der Welt, dann heißt es ja, ich nehme auch Ätherkräfte auf, aber ich wandle sie so um, dass sie zu meinen Ätherkräften werden. Das geht aber eben nicht mit allen. Also vor allem das, was bei einer Transplantation oder zum Beispiel, wenn da physisch etwas hinübergetragen wird, was aber auch natürlich noch Ätherisches in sich enthält, mit dem kann man nicht umgehen. Dann gibt's die Abstoßungsreaktionen. Da wird sofort das Immunsystem rebellisch, aber eigentlich will es diese fremden Ätherkräfte in Wahrheit nicht. Zumindest nicht in der konzentrierten Form. Das ist zu viel, weil das würde die eigene ätherische Identität beeinträchtigen und damit würde es auch das Ich-Bewusstsein beeinträchtigen. In Wahrheit. Das ist nämlich auch das Interessante. Und daher ist jeder Angriff aufs Immunsystem, das eben eigentlich der Träger dieser Ätherkräfte ist, ist ein Angriff auf das Ich-Bewusstsein zugleich. Weil wir sind am stärksten individualisiert, sind wir natürlich einmal von der Gestalt her im physischen Leib. Und zwar besonders natürlich da im Gesicht, im oberen Teil, im unteren Teil eh weniger, aber da prägen wir bis ins Physische hinein unsere Individualität ein. Daher am Gesicht sehe ich die Individualität irgendwo, die ist unverwechselbar. Selbst bei Zwillingen kommt man dann irgendwann einmal darauf, dass da feine Unterschiede gibt. Da ist es schwerer, die in den Fingerspitzen, das ist sozusagen der in die Finger getragene Kopf, da sind wir auch ganz sensitiv, also das ist der Sinnespol, und da drückt sich immer dort, wo der Sinnespol ist, dort ist die Individualisierung am stärksten. Also das ist da oben der Fall, das ist in diesen Linien der Fall, das ist aber unten auch beim Fußabdruck oder so, ist kommt es hinein. Also dort schicken wir jetzt sehr stark unsere Ich-Kräfte hinein. Und wenn ich aber jetzt das Immunsystem, sprich den eigenen Ätherleib, angreife, dann wird er geschwächt darin, diese Individualität auf der ätherischen Ebene zu manifestieren oder so richtig zu manifestieren. Und daher ist im Grunde jeder Eingriff ins Immunsystem ist, na sagen wir mal zumindest, eine Herausforderung. Die Herausforderungen können ja manchmal ja gut sein. Aber man muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und das werden natürlich auch Probleme sein, wenn wir von den Maschinen reden, die belebt sind vielleicht, die eben auch Ätherkräfte verwenden, mit denen ich in Kommunikation komme. Wie ist es, wenn mehrere Menschen damit in Kommunikation kommen? Wird es wahrscheinlich auch geben. Aber da gibt es schon wieder eine Problematik. Weil passt es zusammen? Oder da muss halt unser Ätherisches stark genug sein, um sich nicht jetzt von der Maschine verändern zu lassen. Das ist halt immer ein Weg, der in zwei Richtungen gehen kann. Entweder folgt es uns oder wir werden eingeengt durch die Maschine. Also selbst bei der guten Entwicklung ist das ein Problem auf jeden Fall, das zu beachten ist. Aber es ist zugleich natürlich auch, und darum spreche ich auch von diesen Maschinen, die vielleicht mehrere zugleich oder gemeinsam bedienen, vielleicht sogar auch nur gemeinsam bedienen können. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Aber dann ist das auch ein Übungsfeld für Gemeinschaftsbildung überhaupt. Weil in jeder sozialen Gemeinschaft das Verbindende, interessanterweise sind nicht primär die Ich-Kräfte und die astralischen Kräfte, sondern dass es wirklich funktioniert, das ist die Gemeinsamkeit auf der Ebene der Ätherkräfte. Also eine soziale Gemeinschaft ist primär wenn sie funktioniert, eine Äthergemeinschaft, eine ätherische Gemeinschaft. Und daher kann es ruhig auch sein, dass da ganz unterschiedliche Individuen sind, die vielleicht ein anderes Ego haben im Astralleib, aber wenn sie es schaffen, einen gemeinsamen Ätherstrom, sozusagen eine Art gemeinsame Ätherhülle zu bilden, dann wird es funktionieren. Dann wird es funktionieren, obwohl vielleicht sogar manchmal die Fetzen fliegen und trotzdem geht's. Macht ja nichts, ist ja manchmal ganz gut für den Blutdruck, ein bisschen sich aufregen, nicht nur immer fad sitzen. Kann ja auch gut sein, also es geht nichts gegen eine kräftige Auseinandersetzung auch einmal. Schöner ist natürlich, wenn es harmonisch funktioniert auch. Aber das Entscheidende sind die gemeinsamen Ätherkräfte, die man bildet. Und das hängt sehr damit zusammen, dass man schult das lebendige Denken, weil da arbeitet man mit diesen Ätherkräften und dass man da in eine gewisse Resonanz kommt miteinander, sage ich mal bildlich gesprochen. Weil dieses lebendig-ätherische Denken, mit dem ist in Wahrheit auch keine Auseinandersetzung möglich. Also so mein Standpunkt, dein Standpunkt, das wäre so, wie wenn ich sagen wollte, ja, nur eine Eiche ist richtig, eine Birke ist falsch. Und wie ist mit dem Rosenbusch? Ja, der ist wieder richtig. Die Distel, nein, die ist falsch. Nein, nix, sie ist, wie sie ist. Und jedes hat seine Berechtigung, jedes ist einfach zur Kenntnis zu nehmen. Ja, vielleicht will sie nicht im Garten jetzt die Distel stehen, obwohl Disteln ja wunderschön sein können. Aber vielleicht nicht gerade dort, wo ich mich hinsetzen will im Garten. Wurscht. Geschmackssache. Aber im Ätherischen geht's ja immer um diese Vielfalt. Und wenn man dauerweise eine Äthergemeinschaft bilden kann, in der auch diese ätherische Vielfalt leben kann, gemeinsam leben kann, jeder das schöpfen kann, ja, dann ist das erstens einmal eine ungeheure Quelle für künstlerische Fähigkeiten, weil alles, was künstlerisch bildend ist, und das ist in gewisser Weise alles. Wenn man ganz rein geht mit diesen Ätherkräften, im Grunde die Arrhythmie um. Das steckt eigentlich dahinter. Da geht's ganz ins Reine, aber ich kann es natürlich auch machen, wenn ich plastiziere, wenn ich forme, ja, selbst wenn ich Bildhauer bin, schaut nicht so ätherisch aus, die Tätigkeit mit Hammer und Meißel, und trotzdem wird eine im Grunde Äthergestalt herausgemeißelt. Also da sich zu finden, das heißt, dieser Prozess der Gemeinschaftsbildung ist ein künstlerischer Prozess in Wahrheit. Und der lässt absolut zu Birke, Eiche und was Gott, was Distel. Ist gar kein Problem. Das ist nicht der Punkt, der das auseinanderreißt. Im Gegenteil, je artenreicher sozusagen dieses Territorium ist, umso besser wird's leben können. Also gerade die Reichhaltigkeit. Wenn alle gleich sind, nur Birke, 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 ja, ist ein Birkenwäldchen, ist eh hübsch. Birkenwäldchen sind hübsch, aber es ist ein bisschen einseitig vielleicht. Also wenn es so gemischt ist, ist es besser. Also, und das sind aber so Dinge, die eigentlich schon jetzt mitten in der Lebenspraxis, wo wir beisammen sind, eine Riesenrolle spielen. Und es wirkt in jeder Gemeinschaft, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Aber wenn man bewusster damit umgeht, dann kann man das fördern und man kann manche, naja, sage ich mal vorsichtig, Fauxpas, die passieren, die vielleicht zerstörerisch wirken, vermeiden. Indem man spürt, welcher Lebensstrom da ist. Da geht's jetzt, also das heißt, es hat verschiedene Ebenen in so einer Gemeinschaft. Es ist dieses sicher wahrnehmen, fühlen, sich einfühlen, was geht in der Seele des anderen vor, was will er wirklich sagen. Da liegt sehr viel drinnen, im Klang der Sprache zum Beispiel, in den feinen Tönen der Sprache. an denen spürt man eigentlich, was meint er denn wirklich? Weil oft schafft man es ja gar nicht, das wirklich in Worte zu fassen, was wir ausdrücken wollen. Es ist so, es ist ein Vehikel, aber es passt nicht ganz. Manchmal ist es so, dass es vielleicht in einer Fremdsprache sogar sich besser ausdrücken ließe. Wo man im Deutschen nur so mit ein paar Wortkonstruktionen sich näher tasten kann. Es geht oft nicht. Wenn einer anderen Sprache einfach das mehr dem Ätherischen, das dahinter steckt, entspricht. Oder auch dem Seelischen. Also, hören. Was schwingt in der Seele mit? Welche Lebenskräfte gehen da mit? Das zu spüren. Dort, also wirkliches Gemeinschaft von Menschen, das wird in der Zukunft namentlich, also in der 7. Kulturepoche dann, also in der 6. Kulturepoche Philadelphia, das Entscheidende sein, dass wirklich Gemeinschaften so sind, dass sie durch das Wort, wie sie miteinander sprechen, einander im Grunde Lebenskräfte zuströmen. So konkret ist es. Also das heißt, man wird sich heilende Kräfte zuströmen. Das, über das habe ich ja auch schon gesprochen. Entwickeln wird sich da sehr viel in Europa. Da wird es beginnen. Also so eine Art Heilkräfte auf geistigem Weg zu vermitteln und das schon vorbeugend, bevor überhaupt Krankheiten entstehen. Es wird nicht alles vermeiden können, aber die Medizin der Zukunft wird auf diesen Kräften beruhen. Und das wird seine höchste Blüte erhalten in der 6. Kulturepoche, also Gemeinde von Philadelphia, Gemeinde der Bruderliebe. Aber das ist eben nicht einfach, ach, wir haben uns alle lieb, Schulterklopfen und Bussi Bussi oder so, sondern das ist ganz real so, dass wir einander eben Lebenskräfte zuströmen. Lebenskräfte sind Liebeskräfte. Das Wesentliche der Liebe ist nicht die astralische Juhu, das damit verbunden ist, das soll auch dabei sein, das ist schon gut. Aber das alleine ist es noch nicht. Das heißt also, die Gefühle, die da aus dem Australischen kommen, ist ein Teil. Und wenn's gute Gefühle sind, ist das ja schön, gehört dazu. Aber das Eigentliche sind die Lebenskräfte. Dort findet die eigentliche Verbindung statt. Nur dadurch in Wahrheit ist ein Elternpaar fähig zur Zeugung in Wahrheit. Wenn diese Ätherkräfte nicht dabei sind und mitwirken auch, dann geht es nicht. Die sind natürlich auch im Samen und in den Eizellen drinnen und dort manifestieren sie. Daher geht es auch unter Umständen mit künstlicher Befruchtung. Allerdings fehlt dann halt manches dabei. Und ja, das werden wir sicher noch besprechen müssen. Bei der künstlichen Befruchtung, so wie sie heute passiert, geht in der Regel noch nicht viel schief, außer dass vielleicht oft nicht funktioniert und man ein paar Anläufe braucht, bis das funktioniert. Aber wir werden wahrscheinlich erst nächstes Mal, heute ist schon zu spät, darüber sprechen, dass durch die Einwirkung der Widersacherkräfte da dann in der Zukunft vor allem auch einiges schiefgehen kann, nämlich schiefgehen kann bezüglich des Inkarnationsweges der Seele, die herein will. Wo es also sein kann, dass durch die Verführung luziferischer, arimanischer Kräfte, wie auch immer, erstens die sich inkarnierende Seele nicht den Weg zum richtigen Elternpaar findet, sondern dass das geleitet wird eben durch die Widersacher zu ihren Zwecken. Und natürlich mithelfen tut dabei, dass die Widersacher das Elternpaar unten auch beeinflussen irgendwie dann oder sozusagen, das kann im bösesten Fall dann sehr gezielt sogar gemacht werden, auch also unterstützt werden, so dass Menschen gezielt mitwirken auf dem Weg. Ist heute noch kaum der Fall, aber kann sicher passieren auch. Der Mensch hat eben auf diese Dinge alle einen Einfluss und wir stehen in einer Zeit drinnen, wo wir damit rechnen müssen, bewusst damit rechnen müssen, dass wir auf alles Einfluss haben und damit auch eine Verantwortung dafür haben. Wir können nicht mehr sagen, aha, ja, Naturprozess, der läuft halt, wie er läuft und ich kann eh nichts dafür. Wir werden immer mehr verantwortlich dafür. Darum spreche ich auch über diese Dinge, um uns vorzubereiten darauf oder, wie soll ich sagen, innerlich einmal schon zu rüsten, dass das kommen wird. Weil, ich sag einmal, in unserer nächsten Inkarnation werden wir mit vielen diesen Dingen sicher schon konfrontiert sein. Und das heißt aber nichts anderes, dann sollten wir jetzt eigentlich schon uns vorbereiten darauf in gewisser Weise. So die Welt überhaupt anzuschauen. Und es hat ja auch diese ganz positiven Seiten, eben Äthergemeinschaft, Gemeinschaft der Bruderliebe, Philadelphia, wo wir wirklich einander Lebenskräfte zuströmen. Das ist die Liebestat eigentlich. Das ist der Kern davon. Dann sagt Rudolf Steiner mit Recht oft, der Ätherleib ist der Liebeleib. Der ist der Träger der Liebeskräfte. Der Auferstehungskräfte, das spielt schon fast dort hinein in die Richtung. Noch nicht ganz, aber es geht schon dorthin. Christus, der Heiland. Ja, wodurch wirkt er? Durch diese Ätherkräfte. Und wir sind ermächtigt und befähigt bis zu einem gewissen Grad, also wenn wir halt wirklich daran arbeiten, einmal diesen Weg des Christus nachzuleben, bis in diese Dinge hinein. Es kommt uns halt heute noch ein bisschen wie ein Hokuspokus vor, weil wir halt so ziemlich am weitesten im Moment noch davon weg sind. Weil wir eben ganz in dieses äußerlich Materialistische gekommen sind und da greifen die Ätherkräfte nicht durch. Springen nicht wirklich so richtig über. Obwohl trotzdem, jede Gemeinschaft hat ihre gemeinsame Ätherhülle, jede Familie hat sie. Aber es sind nicht immer, manchmal sind es hoffentlich gesundende Kräfte, aber wir haben sie noch nicht bewusst im Griff. Sie können aber auch krankmachend sein, wenn es falsch läuft. Ist heute oft ein Problem, dass also nicht garantiert ist, Familie, na, das ist ein behüteter Ort, wo alles gut funktioniert. Das kann gerade ein Ort auch sein, wo das Gegenteil passiert. Es ist nicht gesagt, wir müssen uns das heute sehr bewusst erwerben. Natürlich auch mit dem Bewusstsein, okay, da gibt's unser Karma auch, das wir mitbringen. Das kommt ja auch noch dazu. Das führt vielleicht dazu, dass da Zusammenstöße gibt und alle möglichen Sachen, weil wir auch eine Aufgabe zu lösen haben. Und bis jetzt war es halt immer so, ja, da passieren halt alle möglichen Dinge und irgendwie versucht man damit umzugehen. Aber eigentlich hat man keine Ahnung, warum das immer wieder passiert. Und es wird Zeit, dass wir uns dessen bewusster werden. Und vor allem wird es wichtig sein, und das ist jetzt diese dritte Sache, die ich ja begonnen habe anzusprechen, ein Bewusstsein dafür, für den Inkarnationsprozess, dass der bewusst geleitet wird. Dass also bewusst das Elternpaar im Grunde schon sich verbindend mit der Seele, die sich verkörpern will. Und vielleicht, und eben aber auch dann erkennt, hoppla, da pfuschen die Widersacher hinein. Du sollst gar nicht zu uns kommen. Die haben die verführt dazu, da läuft was falsch. Und so dass dann eben die Inkarnation zumindest bei dem Elternpaar nicht stattfinden kann. Oder vielleicht kann auch sein, dass die Seele dann zum falschen Zeitpunkt hereingeschickt wird. Das sind alles Dinge, die sich eigentlich erst in ziemlich in der Erdennähe entscheiden. Weil die Seele geht ja einen gewaltigen Weg durch. Also wenn wir nach dem Tod einmal den Ätherleib abgelegt haben, dann gehen wir einmal durch die Mondensphäre durch das sogenannte Kamaloka, wo also ja im Grunde die ganzen Karma-Packerl einmal ausgelagert werden. Das im Wesentlichen ist das, was dort passiert. Und dann der Rest wird geläutert, soweit, dass man diesen Astralleib jetzt als weisheitsvoll bezeichnen kann, den kann man dann mitnehmen. Also ein Teil des Astralleibes kann man mitnehmen auch in die höheren Welten. Und irgendwann steigt man schließlich auf bis über die Saturnsphäre hinaus in die Fixsternsphäre und von dort kommt man dann wieder herunter. Und steigt sozusagen wieder durchs Planetensystem ab. Und da ist es ja sehr interessant, zum Beispiel den Geistkeim des physischen Leibes. Wo bildet man sich den? In der Fixsternsphäre, da draußen. Ja, im Grunde mit den Kräften des Kristallhimmels. Ich habe schon ein paar Mal davon gesprochen, dass der Kristallhimmel, beziehungsweise sogar das, was noch dahinter ist, also das ist der Ort der Trinität, wenn man will. Ort ist falsch gesagt, aber das ist schon jenseits von Raum und Zeit. Von dort kommen die Ich-Kräfte. Von dort kommen aber auch Kristallhimmel, die kristallbildenden Kräfte. Von dort kommen die Kräfte, die den Geistkeim unseres physischen Leibes bilden. Und der ist notwendig dazu, dass überhaupt die Befruchtung einmal funktioniert. Wenn, also das heißt, der Mensch, der sich inkarnieren will, schickt diesen Geistkeim eigentlich voraus. Nur diesen Geistkeim einmal. Und der wandert zu dem befruchteten Ei der Mutter. Also das heißt, mit dem verbindet er sich, mit dem Ei, das befruchtet wurde. Mit dem verbindet er sich. Da ist das Ich ist noch draußen, der Astralleib ist noch draußen, der Ätherleib ist nicht einmal noch zusammengesucht. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel offen. Und erst wenn sich das verbunden hat, so am 17. Tage nach der Befruchtung etwa, verbindet sich damit erst das Ich, der Astralleib, der wird vorher schon vorgebildet, wird also aus der astralen Welt entnommen, ist aber noch kein so in sich geschlossener Leib, daher schildert das Steiner öfters so glockenförmig. Ja, wieso? Es ist nicht in sich geschlossen, es ist noch offen. Und muss es auch sein, das senkt sich herunter, verbindet sich natürlich auch mit der Astralität, die bei der Mutter vorhanden ist, auch mit den Ätherkräften, die bei der Mutter vorhanden sind, beziehungsweise den wesentlichen Teil der eigenen Ätherkräfte nimmt man sich aus der Mondensphäre mit und dann verbindet sich das. Und aber gerade bei diesem Prozess, also vor allem ab dort, wo wir beim Herunterkommen bildlich gesprochen wieder ins Planetensystem eintauchen, wo wir dann durchgehen durch die Saturnsphäre, durch die Jupitersphäre, Marssphäre, Sonnensphäre. Das ist alles noch sehr allgemein. Da sind wir noch sehr weit über der ganzen Menschheit drüber. Aber die Entscheidung für das Elternpaar fällt dann, wenn man in die Venussphäre kommt. Und etwa eben auf diesen Planeten, Venus, Merkur, Mond, jetzt diesen Sphären besser gesagt, naja, da haben die Widersacher schon einen gewissen Zugriff. Also der Luzifer einmal und in seinem Auftrag wirkt der Ahriman auch mit und da kann was schief gehen. Je näher die inkarnierende Seele also herunterkommt, namentlich wenn sie dann in die Mondensphäre kommt, da haben im Grunde alle Widersacher Zugriff bereits. Und Zugriff heißt, sie können ihn einfach verführen und es geht jetzt nicht zu dem Elternpaar, zu dem es eigentlich will, diese Seele, sondern zu einem anderen. Und da haben die Widersacher halt dann eine ganze Menge Möglichkeiten, was da passieren kann. Es kann einfach sein, dass diese Seele halt dann in dem Körper sehr offen ist für arimanische Besetzungen zum Beispiel, also für arimanische Elementarwesen, die halt dem Ariman dienen. Solche Dinge. Es wird sich halt nicht mehr ausgehen, das im Detail zu schildern. Aber jetzt einmal nur so als grobe Skizze. Also bei diesem Prozess kann viel schief gehen und diese Fähigkeit jetzt zu erkennen, welche Seele kommt herein, soll die da geboren werden oder soll sie nicht werden, also so eine Art spirituelle Geburtenregelung in gewisser Weise, aber eben aus geistigem Verständnis heraus, das wird mehr bei den Völkern im Osten. Russland auch, China vielleicht weniger, Indien und so, da wird diese Fähigkeit sehr stark erwachsen und die anderen können es dann sich erwerben. Aber da wird es schon fast wie eine Naturanlage vorhanden sein, weil es hängt halt immer noch sehr vieles immer noch zusammen mit der Art, wo, aus welchem Volk, aus welcher Gegend, aus welcher Abstammungslinie der Körper stammt. Das ist eben halt immer noch nicht ganz vorbei. Es wird irgendwann vorbei sein, aber im Grund vorbei wird es dann sein, wenn wir uns nicht mehr physisch inkarnieren. Dann ist wirklich vorbei. Dann haben wir es ganz geschafft und bis dahin streben wir nach diesem Punkt. Aber wir brauchen bis dahin auch noch diese unterschiedlichen körperlichen Anlagen und daher, irgendwo sagt dieser Steiner ganz deutlich, darum ist es auch so wichtig, dass bestimmte Naturvölker erhalten bleiben, dass die nicht ihre Eigenart verlieren und einfach aufgehen in der westlichen Menschheit, weil die einfach durch ihre physische Anlage über geistige Fähigkeiten verfügen, die wir noch lange nicht auf dem neuen geistigen Weg hervorbringen können, benutzen können, die wir aber brauchen. Und das heißt, es wird ganz, ganz wichtig sein. Und genauso muss man aufpassen in der Natur, wenn zu viele Tiere oder was aussterben, die Kräfte haben, die wir ausgelagert haben, die wir aber noch brauchen, dann wird es auch problematisch. Also es gibt so vieles, auch im sozusagen Naturschutz oder was noch eine viel tiefere Ebene dahinter hat. Man sieht es heute ja, wenn man ehrlich muss, es sind viele Menschen mit sehr viel Herz, mit sehr viel Mut, mit sehr viel Einsatz, mit sehr viel Tatkraft mit, aber oft mit wenig geistigem Verständnis für die Hintergründe. Das kann oft ein Problem sein. Und wir müssen die Naturwissenschaft einfach, wenn das in heilsamer Weise funktionieren soll, erweitern auf diese ätherische Ebene. Und zwar möglichst bald. Es gibt ja gute Ansätze. Es gibt also im anthroposophischen Bereich Bildekräfteforschung. Das ist im Anfang, man weiß zumindest, es ist der Zusammenhang da zwischen dem lebendigen Denken und diesen Kräften. Und dass eine Schulung des lebendigen Denkens hilft, um diese Kräfte entwickeln zu können. Aber das sind halt nicht einmal nur die ersten Gehversuche im Grunde. Es ist ein Anfang. Es gab immer wieder so Aufblitzen, wo Menschen was davon verstanden haben. Auch außer Anthroposophie, wenn man denkt, was Schauberger mit den Wassersachen und so. Da war irgendwas da, der hat was erfasst davon. Ohne es aber wirklich im vollen Zusammenhang zu sehen. Gibt's etliche andere auch, also wo solche Dinge drinnen sind. Aber das mit der wissenschaftlichen Gründlichkeit, zu untersuchen, vorurteilsfrei zu untersuchen, aber bereit sein, über das bloß physische mit diesen starren Gesetzmäßigkeiten hinauszugehen, das sozusagen das künstlerische Element auch in der Naturwissenschaft zu entdecken, weil das brauche ich dort, sonst komme ich nicht in die Lebenskräfte, in die gestaltenden Kräfte hinein. Ich meine, das sind alles die Dinge, die uns dazu bringen, dass wir dann zu diesen 144.000 zählen. Dann sind wir auf dem Niveau, weil sonst sind wir noch nicht wirkliche Erdenbürger gewesen, im richtigen Sinne. Die 144.000 sagt ja eigentlich nichts anderes. Das sind die, die ihre Erdenmission erfüllt haben. Das sind sie. Und da gehören eben alle diese Dinge dazu. Darum rede ich auch von diesen Dingen jetzt. Weil das sind Sachen, die auf uns zukommen und auf die wir uns vorbereiten sollten. Zumindest für die nächste Inkarnation, wenn schon nicht jetzt für diese. Aber es muss vorbereitet werden. So, ich habe das letzte Mal dieses 14. Kapitel zum Schluss vorgelesen und habe irgendwie angedroht, dass wir uns näher damit beschäftigen werden. Wir haben uns eigentlich beschäftigt damit, ohne aber genau von dem zu sprechen, was da drinnen steht. Sondern nur, welche Kräfte dazu notwendig sind, damit das alles so passieren kann. Damit es einprägsam ist, lese ich heute zum Abschluss es wieder vor. Es ist im Grunde ein sehr wichtiges Kapitel, dieses 14. Und ich sah, siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und um es geschart die 144.000, denen sein Name und der Name seines Vaters auf den Stirnen geschrieben stand. Und ich hörte aus dem Himmel eine Stimme, wie das Rauschen großer Wasserströme und wie das Rollen eines gewaltigen Donners. Die Stimme, die ich hörte, war aber auch wie das Spiel von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen und die das neue Lied singen vor dem Throne und vor den vier Lebewesen und dem Kreis der Ältesten. Keiner konnte das Lied erlernen, außer den 144.000, die frei geworden waren von der Knechtschaft des Irdischen. Das sind diejenigen, die nicht ihr geistiges Wesen durch das niedere Seelische verunreinigt haben und also jungfräulichen Wesens sind. Sie folgen dem Lamme nach, wohin sein Weg auch führt. Sie sind aus der Menschheit herausgelöst als der Urbeginn einer neuen Menschheit, die dem Vater Gotte und dem Lamme angehört. Auf ihren Lippen ist kein Trugwort laut geworden. Ungetrübten Wesens sind sie. In diesem Sinne, meine Lieben, danke für heute. Nächstes Mal werden wir dann noch ein paar Details aufklären, nämlich wirklich auch zum Text, denke ich, der da drinnen steht. Was hat es mit diesem Lied auf sich? Warum können das nur die singen, die durch die ganze Entwicklung durchgegangen sind? Und so weiter. Es sind so immer so Feinheiten drin. Da steht sehr viel zwischen den Zeilen. Aber das alles nächstes Mal. Schönen Abend euch allen noch. Danke fürs Dabeisein und ich freue mich auch auf die nächste Woche. Baba.
Danke und Baba. Wiedersehen.
Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Habt Ciao. Eine schöne Woche noch. Papa.
Ja, alles miteinander. Danke, Wolf. Tschüss.
Tschüss, Papa. Papa.
Tschüss.
Gut. Tschüss. Papa.